Deezer Originals.
Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Knick, knick.
So, Stefan, ich glaube, diese Aufnahme läuft schon. Warte, ich will meine neue Stimme ordentlich präsentieren.
Kann ich mal hören?
Mi, 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 mi.
Ja. Ja. Und jetzt mal so und jetzt mal sowas mit Text.
Text.
Ja. Gut, haben jetzt wahrscheinlich schon 50% der Hörer verloren, aber Sarah, wir müssen reden.
Mit dieser neuen schönen
Stimme. Mit dieser neuen schönen Stimme.
Wie ist die denn? Jetzt mal von außen gehört. Die ist jetzt, ich wurde im Grunde, was ist heute für ein Tag?
Sonntag.
In unserer Welt. In der Welt von den Zuhörern ist mein Geburtstag.
Ist wann auch immer, ja, je nachdem, wann auch immer ihr das hören.
Nö, ich gehe davon aus, dass die alle direkt um 8 Uhr morgens den Deezer anschalten und das hören wollen. Insofern, wenn ihr mir, also ich würde jetzt jedem die Gelegenheit geben, kurz, sagen wir mal so 3 Sekunden oder was, dass die Leute mir zum Geburtstag gratulieren. Du kannst, wenn
so
du willst,
vor
auch
sich
mitmachen.
Hin, oder?
Vor den Empfangsgeräten. Einfach, also heute ist mein Geburtstag, 29. Januar, ich werde 40. Bitte gratulieren Sie mir jetzt.
Du hattest doch noch Sommergeburtstage zu. Ach so, 3 Sekunden, Entschuldige.
Das war jetzt genau die Zeit, in der die Leute alle mit Blumensträußen und Konfetti-Pistolen.
Wir machen es nochmal, Achtung.
Liebe Zuhörer, heute am 29. Januar 2009. Also heute am 29. Januar werde ich 40 Jahre alt. Ich gebe Ihnen hiermit 3 Sekunden, mir überschwänglich zu gratulieren ab jetzt. Und ja, du hast recht, da kommen noch diverse Sommergeburtstage hinzu.
Zählen die nicht mit?
Dass ich jetzt 80? Ich habe ja den Sommergeburtstag erst seit 5 oder 6 Jahren.
Naja gut, aber dann bist du jetzt 5 oder 46.
Ja.
Bald.
Aber
morgen,
ich sehe überhaupt nicht so aus und das ist eben das Coole. Wie 40 schon, aber nicht wie 46.
Warum hast du dir die Stimmlippen vergrößern lassen?
Darum, als Statussymbol.
Möchtest du darüber reden?
Das ist der Grey Poupon. Der Moderatorin.
Oder hatte dein Vater auch schon große Lippen?
Sag mal, Stefan.
Was denn?
Jetzt, das ist mir zu intim mit den Lippen und den Stimmlippen von meinem Vater.
Okay, ach
die
so.
Hat noch nie jemand gesehen, glaube ich.
Okay. Aber du möchtest, ich weiß gar nicht, hatten wir schon drüber geredet?
Ja, ich hatte bei der Nerdnacht so viel darüber
erzählt. Ja, aber ich meine, das sind ja
hier
teilweise andere Menschen.
Also,
ja.
Es ist ja meine berühmte Bonnie Tyler Stimme, die aufgrund eines Stimmlippen-Ödems entstanden ist, nämlich so ein kleiner, wie so eine Zyste oder so was ähnliches auf dem Stimmlippen und dann wird man so heiser. Und das habe ich jetzt wegoperieren lassen, vor genau 2 Wochen.
Hast sie absaugen lassen?
Wurde tatsächlich abgesaugt. Hm. Das war schön und traurig gleichzeitig. Und ich glaube, es braucht noch 2 Wochen, bis die Stimme komplett da ist. Aber ich bin sehr zufrieden, dass sie überhaupt da ist, weil es sah ja, wie du weißt, kurzfristig so aus, als wäre sie komplett weg. Das war kein schöner Tag in meinem Leben. Aber jetzt, das reicht mir erstmal. So viel Stimme ist doch erstmal genug.
Okay, und einer Gesangskarriere steht nichts im Wege.
Naja, diese neue, schöne, glasklare Stimme steht natürlich einer Gesangskarriere enorm im Wege, weil ich ja ausschließlich den Bonnie Tyler Weg einschlagen wollte. Also du hast mich ja ein paar Mal Total Eclipse of the Heart grölen gehört und ich habe Tränen in deinen Augen gesehen.
Ja.
Also da kannst du sagen, was du willst.
Nee, ich sag
gar nicht,
was ich will.
Du hast dir die Uso getan, als wenn du dir die Ohren zuhältst und so, aber du
hast
geweint.
Kann ich auch sagen, was du willst.
Ja, sag mal, was ich will.
Das war schön.
Das war schön. Ich kann es mal versuchen, aber ich glaube, so ein Turnaround kommt jetzt nicht mehr gut. Turnaround. Oh, doch, siehst du?
Ja, ja.
Weißt du, was ich glaube,
du kannst
was ich habe?
An- und ausschalten.
Ich habe eine Gesangs- und eine Sprechstimme.
Okay.
Das hat der Dr. Baerbohm gemacht.
Aber welche von beiden ist operiert worden? Nur die Sprechstimme.
Ja, und die klingt jetzt super professionell, tagesschaumäßig jetzt. Und aber die Turn around, every now and then I get a little bit lonely. Turn around, ich bin noch nicht fertig. Turn around, bright eyes, every now and then. Hast du wieder Tränen in den Augen?
Ja.
Bist du noch da eigentlich? Ja. Bist du schon weggegangen? Ja, nein, das ist meine neue Stimme.
Okay, sehr gut.
Ich fand's nicht so schlecht. So, lass uns kurz erklären, was das hier soll. Wir haben eine...
was das hier soll?
Das ist die fünfte Staffel von
Fernsehballett.
Richtig,
das ist richtig.
Das konnte ja auch keiner wissen, dass das so weit geht. Gerade wenn ich involviert bin, wie du weißt, ja, habe ich noch nie von irgendwas
muss
eine
also
dritte
an mir
Staffel
liegen.
Gemacht. Das wird an dir liegen.
Ja.
Und
ey!
Ich habe bewundernd geatmet. Das ist mein Bewundernd.
Ich war bei der Nerdnacht dabei, wo du wirklich jedem anderen Anwesenden im Raum einen Podcast mit dir angeboten hast.
Aber ich hatte an dem Abend so viele gute Podcast-Ideen und die könntest du nicht alle delivern.
Aber die würden alle nicht in eine fünfte Staffel gehen. So.
Ja, aber ich könnte fünf verschiedene eine Staffel lang machen, dann habe ich auch fünf Staffeln. Oh. Unterm Strich geht's mir doch nur um die Kohle. Das ist ja doch überhaupt nicht ja so, dass ich das hier mit Leidenschaft
nee
mache.
Nee, das stimmt.
Also fünfte Staffel kleines Fernsehballett, aber nicht wie sonst 12 Folgen lang, sondern nur 6 Folgen lang, weil die feine Dame, das bin in dem Fall ich, am 13.3. ein Buch herausbringt, das heißt Kurt. Und dann muss ich viel Lesereise machen und so. Das hätten wir nicht geschafft, aber im Herbst war das was wir verraten durften, oder nicht?
Ja, ja, glaube ich ja. Ja,
im
ja
Herbst gibt's wieder eine richtige Staffel, ja, eine lange... So, wir haben sogar Gäste.
Ja, eine Gäste kommt schon nächste Woche.
Eine Gäste kommt schon nächste Woche, weshalb auch alles mit den Hausaufgaben ein bisschen durcheinander kommt. Eigentlich müssten wir heute welche vergeben, nächstes Mal erledigen, aber die wunderschöne und schlaue Sandra Ries, die kommt, hätte dann gar keine Redezeit.
Das kann niemand wollen.
Das kann niemand wollen. Und Arne Kreuzfeld kommt. Das ist jetzt, glaube ich, den Leuten nicht so richtig ein Name, wobei der Name ist. Der hat die Nacki-Sendung gemacht.
In der Branche. Wir wollten da nicht so viel drüber.
Aber wir wollten nicht so viel
Emphasis. Das ist ein erfolgreicher Fernsehproduzent, mit dem du auch schon gearbeitet hast. Was hast du mit dem gemacht?
Der hat damals, ich habe den wie alle, wie
du
Klaas
hast den groß
und
gemacht.
Ich habe den groß gemacht. Der war tatsächlich noch ein krasser, niedlicher Jungproduzent und hat damals die Kuttner und Sarah Kuttner die Showsendung
so
auf MTV und Viva gemacht.
Oh.
Und war, darüber müssen wir mit dem Arne auch reden, immer bekannt als Halsschlag-Arne, weil Arne schnell, vor allem durch mich, in so eine gewisse Rage zu bringen war. Der Arne ist ein richtig guter Typ und ein richtig guter Produzent, aber er hat es auch nicht leicht mit uns Kaspern. Und dann hatte er diese eine dicke Ader oft, wenn er ein bisschen okay aufgeregt wurde. Und er hat Bayerischer Fernsehpreis und alles, also der ist auch eine richtig große Nummer. Und mit dem reden wir. Die beiden
ja
kommen, diese
ja
Staffel.
Ja.
Wir müssen den AB mal wieder reanimieren.
Ja, Leute wussten anscheinend gar nicht, dass sie uns auf den Anrufbeantworter sprechen sollen.
Der ist komplett leer, wir können nichts abspielen.
Sollen wir es schnell faken?
Ja, lass es uns faken. Also, jetzt spielen wir den Anrufbeantworter ab.
Das ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht fürs kleine Fernsehballett.
Aber bitte sprecht schnell, wir haben ja nicht so viel Zeit. Piep!
Hallo, hier ist die Sarah. Ich wollte nur sagen, dass der Stefan ganz tolle Witze gemacht hat in der letzten Staffel und ich hoffe, dass ihr wisst, dass wir da immer drüber lachen alle.
Wow, das ist ja ein witziger Zufall, dass da jemand in deinem Namen, also in deinem Interesse angerufen hat und dabei auch noch meinen Namen hatte und das.
Naja, vielleicht wolltest du es mir auf diesem Weg einfach sagen.
Ja, das kann sehr gut sein. So schade, nur ein Eintrag im Anrufbeantworter. Deswegen hat auch keiner angerufen, darum geht's ja. Sag du mal die Nummer.
030 20 966 86. Falsch.
Kein Wunder, wahrscheinlich haben die alle beide 866 angerufen.
Weil ich so damit beschäftigt war, Euphorie in meine Stimme zu legen.
Ja, aber das steht ja auch nicht, das ist nicht deins.
030 20 966 886. Ist auch ein bisschen verwirrend.
Nein.
Hab ich das nicht auch anders gesagt? Ich habe gesagt 030 209 66 88
ja
6. Viel
aber
einfacher.
Aber das ist, als wenn man sagen würde 030 20.966.886. Dann kommen die Leute durcheinander.
Ja, das stimmt, das machen wir nicht.
Nein, also 030 20 966 886 ist die Nummer. Ihr ruft an und eigentlich könnt ihr alles machen. Wir haben, obwohl wir gar nicht vorhatten, diese Art von Leuten zu sein, sogar ein paar Tipps bekommen, die wir dankbar angenommen haben.
Ich nehme mir das immer wieder vor, diese Art von Leuten zu sein.
Ich nehme mir immer vor, nicht so zu sein.
Okay.
Und häufig funktioniert es gut, aber manchmal haben wir ja tatsächlich Empfehlungen bekommen, wo wir dachten, das versuchen
ja,
wir
ja
tatsächlich. Also ihr könnt Empfehlungen, es wäre nicht schlimm, wenn ihr uns gut findet, meine Güte. Und ich persönlich fände ja auch immer gut, wenn generell Leute so ein bisschen reingerissen werden, wenn man bei der Gelegenheit die Öffentlichkeit sucht, um Ex-Freunde zu diskreditieren
ja
oder ein bisschen über die Mutti zu schimpfen oder so.
Oder die Sache.
Ja, naja, aber das muss natürlich auch was bieten, eine Angriffsfläche. Und da bin ich ja wie Teflon. Ist wirklich so. Also da bleibt ja gar nichts haften. So, das haben wir auch.
Sollen wir mal kurz überreden, was wir im Winter geguckt haben? Oder
ja,
gemacht
frohe
haben?
Weihnachten, frohes Neues, Stefan.
Schönes, herzliche... Alles.
Grüße, herzliche Grüße auch.
Was man so sagt.
Komm, wir reden über deinen Weihnachtsbaum kurz. Du hast zum zweiten Mal einen
Weihnachtsbaum. Wie lange muss man eigentlich in so E-Mails zum Beispiel, wie lange ist die Zeit, in denen man E-Mails an Leute, mit denen man noch nicht gesprochen hat, beginnen muss mit, erstmal wünsche ich Ihnen alles Gute zum neuen Jahr. Du bist so gar nicht, ne? Du machst es überhaupt nicht.
Gut, dass du mein Gesicht direkt gesehen hast, wie es auseinanderfällt. Ich schreibe auch keine E-Mails und ich mache auch selten Hallo und Tschüss. Ich schreibe immer eine Nein, anders, ist mir doch egal. Kennst mich doch.
Ja.
Dann schreibst du immer noch zurück. Frohes Neues?
Jetzt nicht mehr, aber bis vor zwei Wochen. Na, zwei Wochen schon noch so.
Naja, im Grunde jedem bist du, die zum zweiten Mal ansprichst.
Naja, aber jetzt nicht mehr.
Bis zum nächsten frohen Neuen.
Nee. Und das ist ein Quatsch. Aber
dann frag mich doch nicht. Ich habe so eine professionelle Antwort gegeben. Du musst dich auch ein bisschen...
Ich war schon zufrieden mit der professionellen Antwort.
Ich bin auch ein Coach, was so E-Mail-Geschichten angeht. Ja, frohes Neues. Lass uns bitte kurz über deinen Weihnachtsbaum sprechen, weil du hattest schon den zweiten Weihnachtsbaum deines Lebens, den ich dir aufgezwungen habe. Du warst diesmal aber nicht so zufrieden.
Du hast mir den ersten nur aufgezwungen, den zweiten habe ich mir selber gekauft, freiwillig, unaufgezwungen.
Ja.
Der war ein bisschen schwierig, wir haben den auch so nachts ausgesucht im
strömenden Regen, ja, das war nicht so schön. Und wir waren betrunken, weil wir so frustriert waren, dass wir uns so ein Erdbeersäckchen bei Karl gekauft haben.
Ja, war aber okay, war okay. Ich habe mich ein bisschen mit ihm angefreundet und ich habe ja noch länger mit ihm gelebt. Du bist ja damit, deine Bäume sind ja wie Gras und Ufer. Wie Gras und Ufer, wie Wind und Weiten und wie ein Zuhause.
Gras und Ufer?
Das ist ein altes Kirchenlied. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer. Ich weiß nicht, warum sich das an dieser Stelle, vielleicht Peter Orloff, irgendwie hat sich das in meinen Kopf geschlichen. Das ist ein bisschen scary. Ja, ja.
Gras und Ufer. Ja, raus damit ist bei mir angesagt. Wenn Weihnachten vorbei ist, fliegen die sofort.
26. Dezember dieses Jahr, oder?
Ich glaube am 25. abends schon. Ich bin immer der Erste in meinem Kiez.
Hey, die so mit Treue, dieses Konzept von... So,
ja, aber dafür fange ich ja super früh an. Ich habe den ja im Grunde Anfang Dezember und habe den da einen ganzen Monat stehen. Ich habe mir den dann übergesehen. Ja. Und ich möchte auch, dass irgendwann Schluss ist. Stichwort frisches Neues, frohes Neues. So gut, das war die aufregende Weihnachtsgeschichte.
Ich habe Sissi geguckt bei meinen Eltern.
Sissi?
Sissi. Du kennst Sissi noch nicht, dass du...
Doch, ich kenne Sissi, aber ich habe Sissi noch nie gesehen.
Oh, du musst das gucken.
Nee, oder warum?
Weil das so toll ist. Das ist ganz peinliches Kitschfernsehen und das zieht mich trotzdem immer wieder rein. Wir machen das dann ritualmäßig irgendwie nach, ach komm, machen wir einen Fernseher an, ist auch egal. Und dann gucken meine Eltern und ich das und nach dem anfänglichen Widerwillen sitzen alle davor und lachen und weinen und erzählen, wie schön das dann doch eigentlich ist.
Ist das wirklich so? Du und der Herr Niggemeier und die Frau Niggemeier sitzen alle auf dem Sofa?
Ja, wir sind, naja, und einer im Sessel.
Und natürlich einer im Sessel. Und dann redet ihr von früher, als Gras und Ufer noch.
Dann erzählt meine Mutter, wie das war. Das war der allererste Film, den sie als kleines Mädchen im Kino gesehen hat.
Mhm.
Und war entsprechend beeindruckt.
Ja. Macht ihr das doch?
Aber guck du dir das mal an. Guck dir das mal an.
Ja, aber das ist so alt. Ich weiß. Ich mag auch mal nicht mit Kindern reden. Und
das ist.
Ist ja gut.
Das ist fast. Mumblechor,
das ist kein Mumblechor, das ist Österreichchor oder irgendwas.
Ja, nee, schön. Guck mal, nächstes Jahr Weihnachten gucken wir zusammen mal es gibt ja drei Teile, wir gucken mal den ersten Teil.
Wollen wir den besprechen im Fernsehballett dann?
Ja, können wir gerne machen. Ja.
Generell, lass uns wieder Classics machen, hat das gut gefallen mit dem ganzen Quatsch, den wir da gemacht haben. Ja gut, du hast Sissi gesehen.
Ja, ich habe auch noch andere Sachen gesehen, was hast du denn gesehen noch?
Was wir zusammen gesehen haben, dachte ich, könnte man kurz noch besprechen, ist Dogs, beziehungsweise Hunde.
Das haben wir nicht zusammen gesehen, das haben wir beide gesehen.
Ja, aber wir haben es beide gesehen, aber nicht zusammen gesehen. Du hast mich mehrfach gedrängelt, das gefälligst endlich anzugucken, weil das so schön wäre. Und ich hatte das erst verwechselt mit einer anderen Dogs-Geschichte. Und das ist im Grunde so Dokumentation über Hunde auf der Welt.
Und genau, und so Hundebeziehungen zwischen Menschen und Hunden sind 6-Zeiler, glaube ich, auf Netflix.
Das ist ganz hübsch.
Das ist ganz schön. Eine Folge ist die von einem syrischen Flüchtling in Berlin, der seinen Husky in Damaskus zurücklassen musste.
Mhm.
Und der dann von Berlin aus versucht zu organisieren, dass der Hund da rauskommt. Und das ist auf vielen Ebenen schön. Das ist auch toll gefilmt und dieser Hund ist unglaublich toll.
Du bist ja auch so ein Husky-Fan, deswegen.
Ja. Und der spielt halt so in meinem Kiez. Also das war auch so lustig, weil dieser Flüchtling immer so dann durch meinen Kiez lief. Und
warst
da dann
du auch im Bild? Warst du auch im Bild?
Nee, aber aus irgendwelchen Gründen fand ich das merkwürdig, so Netflix zu gucken. Das ist ja so eine internationale Doku und die spielt bei. Und ich weiß, wo der steht. Ich kenne die Ecke, wo der da langläuft. Und das ist... Das ist sehr schön, das ist ein bisschen kitschig, das wirft auch so ein paar Fragen auf.
Es ist ein bisschen verwirrend, also gerade diese Folge war so ein bisschen verwirrend, weil das thematisieren die ja, glaube ich, selber auch, ne? Aber so einen Moment lang denkt man auch, oh, was die jetzt für einen Aufwand, finanziellen und Personalaufwand betreiben, um den Hund da rauszuholen, wenn noch da so viele Menschen sind, die vielleicht auch zu dir in Kiez wollen.
Aber es gibt ein paar Folgen fand ich doof. Es gibt aber ein paar, die sind richtig schön. Es gibt eine über die Beziehung von so einem Hund am Koma See zu so einem Fischer.
Die fand ich super öde. Da haben wir nur 10 Minuten reingeguckt und dachte ich, bin ich direkt
weiter. Da passiert auch nichts, aber ich fand die ganz toll. Die ist nicht so für so Leute wie dich, für so
ein schnelllebiges Volk. Nee.
So Junkies, Adrenalin, Hunde-Junkies.
Dann ist noch eine schlimme über Hundefriseure, die ist echt fies.
Ja.
Und hatten wir darüber schon gesprochen, die tolle mit dem Tierheim? Wo
die
so
ist auch
tausend, weird. Die ist weird, aber die Bilder sind toll, weil das so ein Tierheim in Wo, Nicaragua oder irgendwo ist.
Oder Peru, ja, aber Peru, irgendwo Mittelamerika, ja.
Wo die auf jeden Fall jeden Hund, den die kriegen können, aufnehmen, dementsprechend große Fläche haben, aber am Ende, glaube ich, da 1200 Hunde haben und die filmen das mit so einer Drohne von oben, wie da Gassi gegangen wird. Und das ist so ein bisschen so, wie wenn eine Schafherde eingetrieben wird. Also du siehst wirklich nur überall, teilweise auch immer nur 3 statt 4 Beine, weil die komplett kaputt sind, die Hunde. Ja, ist irgendwie toll und gleichzeitig auch so ein bisschen bedenklich. Aber auch das, muss man der Fans halber sagen, machen die, auch das wird thematisiert.
Ja.
Ne? Dass man so sagt, sollte man wirklich jeden Hund, die haben es ja dann gar nicht gut und kein Geld.
Ich fand das auch ganz spannend, so als Frage, was macht denn Netflix, die ja Trilliarden Euro haben und ausgeben für Stoff? Was machen die jetzt damit und was machen die dann für Dokus? Und ich fand das ganz spannend, weil das halt so erkennbar international war, auch mit an vielen verschiedenen Orten. Sehr aufwendig, toll gefilmt. Auch irgendwie ein bisschen, also es ist schon auch so viel gut Fernsehen, man kann sich da auch so reinkuscheln, aber dann hat es so ein paar Haken immer, wo es dann doch nicht ganz so kuschelig ist, was ich gut finde.
Ja.
Also das ist jetzt nicht so eine, weiß ich nicht, graue Reality, düstere Welt, in der das spielt, aber es sind so ein paar Haken, wo man gerade denkt so, das ist mir jetzt hier zu einfach. Und dann merkt man, okay, ganz so einfach ist es auch.
Aber genauso, da immer wenn man denkt, das ist ein bisschen weird, kommen die selber und wissen, ja, wissen wir schon. Also auch die Sache Hundefriseur hast du, glaube ich, nicht gesehen, da wurden die ja viel nach so asiatischem Style auch, ne, dass die alle aussehen wie so dicke, plüschige Kuscheltiere und das war zumindest auch so leicht kritisch.
Diese Koma-See-Geschichte hat noch so einen ganzen Plot darüber, dass da die Fische nämlich verschwinden.
Das wegen dem Hund? Achso, nee, was? Ich dachte gerade wirklich, wie. Sonst gibt's doch.
Da verschwinden die Fische und dann ist die Frage, ist der, lebt dieser Labrador?
Wer war das?
Dieser Golden Retriever, gibt es da so eine zweite, düstere Seite? Hat damit gar nichts zu tun, wird aber. Du eigentlich oberflächlich erzählt das die Geschichte von diesem Hund und dem Fischer und darunter ist aber auch dieses, oh Gott, was machen, wenn die Fische alle sterben und wie können wir überhaupt noch unser kleines Restaurant aufrechterhalten? Kann man sich gut angucken.
Kann
vor allem, wenn man Hunde
mag. Und man muss gar nicht hintereinander, weil sind ja alles abgeschlossene Geschichten, immer weil man denkt, jetzt könnte ich ein bisschen Hunde brauchen.
Und es ist komisch, dass wir das irgendwie verpasst oder nicht hingekriegt. Wir hatten, glaube ich, andere Dinge.
Wir hätten es auch richtig besprechen können. Aber es liegt so.
War ja jetzt auch richtig besprochen.
Richtig. Ich habe noch, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, noch auf den letzten Metern neulich entdeckt, dass es eine neue Folge Black Mirror gibt, und zwar Bandersnatch. Hast du es gesehen?
Nee, ich habe so viel Schlechtes darüber gelesen.
Alter Falter, ja, also ich war super aufgeregt, weil ich ja ein richtig großer Fan von Black Mirror bin und diesen ganzen Geschichten und dachte, wie konnte ich verpassen, dass es eine neue Folge gibt. Und das ist aber so eine interaktive, wo du mitentscheiden, ich sag mal, darfst. In meiner Welt war es eher so ein Gefühl von musst. Weil du sitzt da und willst es einfach nur gucken und alle Nase lang musst du entscheiden, ob der jetzt Frosties zum Frühstück, wobei das waren so Sachen, die machen mir Spaß, ob der Frosties oder Sugar Puffs zum Frühstück ist, aber später
Hast du dich entschieden?
Frosties.
Okay. Oh, sehr gut,
Entscheidung. Auch sehr schnell geantwortet. Und es nervt so ein bisschen, weil man irgendwann denkt, ach, ich möchte das nicht immer entscheiden. Wenn man das zu zweit guckt, will man auch immer noch überlegen, was. Und dann haben wir irgendwann aufgegeben und dachten, mal gucken, was passiert, wenn man nichts entscheidet und die für einen entscheiden. Das war aber auch unbefriedigend. Und dann haben wir oft so damit rumgespielt und bestimmte, genau, immer nicht entschieden. Dann hört das aber auf. Dann zwingen die einen, sich zu entscheiden. Und es war richtig blöd und wir kamen auch nicht zu Potte. Und ich hatte danach nochmal gegoogelt, das sind wohl 5 Stunden Material, die haben. Du könntest es also, wenn du wüsstest, wo es lang geht, auf 5 Stunden ausdingsen. Ist aber in jedem Fall, also die Geschichte ist
auf. Wobei, 5 Stunden kannst du es ja nicht ausdingsen, weil die Sugar Puffs siehst du ja nicht, wenn du die Frosties wählst. Mhm.
Du könntest aber auch immer wieder zurück oder nochmal von vorne wahrscheinlich. Okay. Aber ich weiß, dass es unbefriedigend war, dass man, wenn man Netflix entscheiden lässt, immer in so ein Dead End kommt, wo man dann doch was entscheiden muss, dann geht es wieder zurück. Und die Geschichte war dann irgendwie doch auch nicht aufregend genug. Ich wette, die Idee ist irgendwie ganz cool, weil es ging natürlich genau um sowas, um ein Computerspiel, in dem man, hat das nicht einen professionellen Namen auch, nicht Virtual Reality, wie heißt das, wenn man so mit interaktiv oder was?
Ja.
Ja. Also wir haben irgendwann früher aufgehört, ich dachte, ach, was soll das denn? Oder wir sind aus Versehen super früh an ein Ende gekommen und dachten, nö, das ist uns langweilig.
Kann ja auch so bleiben.
Och, also das war nicht so toll. Den Teig noch gesehen. Hast du überhaupt, es war ja auch nicht so viel Zeit, aber genug, viel Feiertage.
Ich habe so ein paar Sachen gesehen, die man leider hier, also man müsste dafür nach Amerika fahren.
Du warst ja lange in Amerika über die Feiertage.
Ich habe Killing Eve geguckt, das ist BBC America. Ist auch, dafür hat Sandra Oh einen Golden Globe gewonnen.
Sandra Oh von Grey's Anatomy?
Ja.
Was ist, wieso, du hast mir davon noch nie, wieso erfahre ich hier erst in unserem Podcast davon? Wieso hast du mir das nicht erzählt?
Ah, vielleicht könnte dir das sogar gefallen. Das ist die Geschichte von so einer sehr sexy, sehr coolen Auftragskillerin, die so durch Europa reist und auf sehr, sehr coole, geile Art Leute umbringt. Und Sandra Oh ist so eine britische Polizistin, die jagt, aber im Grunde auch von der Killerin gejagt wird. Und es ist so eine weirde Mischung aus, wir haben Bock, das jetzt extra sexy und geil auch so auch blutrünstig auf eine Art zu erzählen. Es hat so eine Comedy, so eine Übertreibung. Es ist jetzt nicht so ein ganz ernsthaftes Pistolen-PPK. Und trotzdem wurde es mir irgendwann zu albern. Ich war dann irgendwann raus. Aber ich glaube, es könnte dir sogar gefallen.
Gut, nee, bei zu albern bin ich manchmal noch vor dir. Oder manchmal, have you met me? Bei albern bin ich relativ früh raus. Ich finde, das hat in einer schönen Fiktion, hat Albernheit nicht zu suchen. Da bin ich sehr streng. Ich will gar nicht groß unterhalten werden. Es darf höchstens so eine leichte Nebenbei-Albernheit sein. Aber wenn du aussteigst, weil es dir zu albern ist,
Aber es war spannend. Ich fand es erstmal 3-4 Folgen spannend. Auch das ist interessant, jetzt so produktionstechnisch. Das hat BBC America produziert. Das heißt, für den internationalen Markt. Mhm. Und deswegen spielt das auch in allen möglichen Städten. Also der dritte Mord oder so ist dann auch in Berlin und dann siehst du das alles auf der Museumsinsel und so.
Kurze Zwischenfrage. Ist das vielleicht was die machen müssen oder was die machen wollen? Weil mir fällt gerade auf, dass du zu Recht ja auch bei Dogs meintest, international, und dann spielt es tatsächlich auch überall auf der Welt.
Nee, ich glaube,
Vorgaben oder?
Ich glaube, es ist marketingtechnisch einfach wichtig.
Ja, dass jeder denkt, ich bin auch dabei.
Ja, und wahrscheinlich, ich habe es nicht nachgeguckt, aber wahrscheinlich gibt es dann vorher schon Berichte von den Dreharbeiten. Oh, ja, diese internationale Produktion, die sind gerade in Berlin. Und auch da ist es natürlich so, also ich meine, Berlin ist ja jetzt nicht eine Stadt, die vorher noch nie in irgendwelchen Filmen oder Serien aufgetaucht ist. Und trotzdem sitzt du halt da nicht so und guckst so, wo ist das Gefühl? So dieser, so ein bisschen dieser Lola-Rent-Effekt, wo du so die Szenen zusammensetzt und denkst, nee, die kann jetzt aber nicht da um die Ecke gegangen sein. Dann vor dem Gebäude stehen und so.
Ja, sowas liebe ich. Das ist absurd, ne? Dass man mit schon so erwachsen immer noch denkt, Alexanderplatz.
Ja, und auch wirklich Museumsinsel, wie die entdeckt haben.
Ja. Auch weil es so nah dran ist, weil die jetzt auch den Osten so ein bisschen eher auch, das spielte ja, darf man sagen, wo dein Kiez ist?
Ja, klar.
Das spielte ja in Friedrichshain, das mit den Hunden, und das ist ja alles gar nicht mehr Schöneberg und Kudamm, und wir sind ja alle aber
das
so
ist jetzt auch schon 30 Jahre her, dass das Schöneberg und Kudamm spielt.
Ja, aber wenn jetzt Sachen irgendwo gefilmt werden, dann immer direkt bei uns in der Nähe. Das
ja,
ich super
oder halt auf der Museumsinsel, damit man den Dom und den Fernsehturm im Hintergrund hat. Da, wo du ja geboren bist.
Ja, aber im Fernsehturm wurde ich geboren. Ja. Ist tatsächlich so. Du hast Bird Box nicht gesehen, ne? Nee. Das war ja so ein riesiges Ding, habe ich gesehen, fand ich ohne Wenn und Aber geil, da wurde viel auch gemeckert und nicht gut gefunden, aber es war genau meine Art von Psycho-Thriller, bisschen Horrorfilm.
Was haben Leute da alles nachgemacht? Ich habe es nur aus einem Augenwinkel mitgekriegt, dass Netflix irgendwann gesagt hat, hört auf, das nachzuspielen.
Ja, die haben sich halt die Augen zugebunden. Bei Bird Box dürfen die tagsüber oder generell nicht sehen, weil sie dann das Böse sehen und das sie verrückt macht und dafür sorgt, dass sie sich umbringen. Deswegen musst du immer die Augen zu haben oder eine Augenbinde. Und die Leute haben dann alle angefangen, sich die Augen zuzubinden und dann mit verbundenen Augen durch die Gegend zu laufen.
Kurze Zwischenfrage, sind Leute dumm?
Das fragst du mich. Ich gehe immer davon aus, dass alle dumm sind.
Aber jetzt nochmal, das ist die Geschichte. Die Leute haben sich dann die Augen verbunden und sind damit durch die Gegend gelaufen. Und dann musste Netflix sagen, es ist nicht ungefährlich, wenn man nichts sieht. Und
ja,
im Straßenverkehr.
Aber du weißt doch, wie es ist. Ich meine, Leute surfen, machen auch U-Bahn-Surfing und so. Natürlich sind Leute dumm.
Okay.
Ich glaube ja wirklich ganz fest an Darwin. Ich glaube, dass das wirklich so eine Geschichte ist, dass das eine natürliche
Auslese ist. Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, aber ich glaube diesen Darwin, den...
Ja, weil du weißt schon, natürliche Auslese ist ja nicht nur so bei Tieren und der Schwächere wird zurückgelassen, sondern wer dumm genug ist, sich die Augen zuzubinden und über die Frankfurter Allee zu laufen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das nicht anders verdient hätte, aber rein biologisch macht es Sinn, dass der nicht besonders hilfreich für die Gesellschaft ist, wenn Zombie-Apokalypse kommt.
Dafür haben aber viele überlebt von denen.
Weil die nicht die Frankfurter Allee direkt vor der Tür haben. Die gehen dann halt in keine Ahnung.
Ich meine jetzt so generell.
Also generell von den Dummen.
Von den Dummen.
Ja, ich glaube ganz fest daran, dass die irgendwann alle über die Frankfurter Allee
mit uns um Kopf und Kragen.
Also da wollte ich auch gar nicht, ich wollte nur sagen, ich fand ihn richtig geil. Das war irgendwie um die Weihnachtszeit, das war genau, ich weiß, dass ich angefangen habe und alle 5 Minuten gesagt habe, boah, das ist genau, was ich will. Keiner echten Monster, nicht viel Blut, nur so Spannung. Sandra Bullock war toll und ob das jetzt realistisch oder nicht ist, muss man ja nun auch nicht besprechen. Hm. Also ich fand das ziemlich gut. Und eine Sache habe ich noch gesehen, die war, ich habe 2 Sachen gesehen noch. Welche möchte ich davon... Ich mache mal die egalere. Ich habe auf Prime noch The Missing gesehen, weil ich irgendwas Spannendes zum Durchziehen brauchte. Und das ist einfach so eine, ich glaube, britisch-französisch-deutsche Co-Produktion. Irgendwas spielt in einem dieser Städte, sind 2 Staffeln. Im Grunde vermisste Kinder und so ein super grummeliger Kommissar. Und es war nur so Mittel, aber es hat gereicht, um 2 Staffeln durchzuziehen. Also wer Lust hat auf nicht so viel Nachdenken und trotzdem spannende Geschichte, könnte das wirklich gucken. The Missing, der Kommissar ist super unsympathisch. Den haben die, finde ich, falsch gecastet. Der soll das auch ein bisschen sein. Ich finde, ich kann es nicht beschreiben, warum. Der ist super aufdringlich, dass man wirklich mal denkt, ach, geh doch weg. Dir würde ich auch nichts erzählen. Hat dann aber ein paar befriedigende Enden. Ich mag das, wenn es werden ja oft in Serien so Fragen aufgeworfen und die werden am Ende schön zacki zacki. Du sitzt da mit einer Checkliste und denkst, ah, deswegen check, alt klar, check. Und das finde ich immer sehr befriedigend, okay, wenn am Ende Sachen Sinn machen.
Hast du je so diese alten Agatha Christie-Verfilmungen gesehen, wo dann ja wirklich in der Schlussszene Peter Ustinov oder irgendwer in der Mitte steht und alle Verdächtigen um sich versammelt und das ist ja so diese klassische Szene und der das durchgeht und sagt, so und dann haben sie das gemacht und dann haben sie mir erzählt, aber Frau so und so dachte und ich weiß aber, dass sie mit dem Küchenmesser
Das würde ich ja lieben.
Eigentlich würdest du das sehr, sehr befriedigend finden, weil es wird so richtig am Ende alle losen Enden und alle Verdächtigen sind im Raum. Teilweise gibt es dann auch die Rückblenden, wo du siehst, wie es passiert ist. Bäm, Schnürchen drauf vorbei.
Oh, sowas liebe ich, weil die Leute spielen in letzter Zeit viel mit Rückblenden. Also auch The Missing ist voll von, ich glaube, 2 oder 3 verschiedene Zeitzonen. Ich bin da ja eh nicht Fan von, weil du weißt, ich gucke auch nicht immer auf den Bildschirm. Ich verpasse permanent die Jahreszahl. Ich muss dauernd meinen Mitbewohner fragen, ist 2014 oder wo sind wir denn jetzt? Weil ich nicht vernünftig auffasse.
Weil du wieder getwittert hast zwischendurch.
Es ist wirklich so. Und manchmal, das ist auch zu ambitioniert. Ich wünschte, was haben wir denn neulich gesehen, wo das auch, das ist doch in jede Fiktion, doch inzwischen dieses vor 4 Jahren und jetzt und vor 4 Jahren und jetzt.
Also super war es bei... Homecoming.
Genau, und da haben sie es aber auch gut gemacht, weil das auch für so Idioten wie mich nochmal filmisch klarer war. Ja. Und da bei The Missing ist dann so der Klassiker, kurze Haare, lange Haare, kurze Haare, lange Haare. Und man sieht dann auch nicht so richtig durch, aber ich fand es gar nicht so schlecht. Aber ich würde es jetzt nicht empfehlen, aber kann man ruhig kicken. Das habe ich gemacht, Batchy habe ich ein bisschen, läuft ja noch gesehen.
Sonst ich habe Homecoming nochmal komplett mit einem Freund zusammengeguckt und es war beim zweiten Mal nochmal ganz genauso befriedigend. Liebe Menschen da draußen, guckt euch Homecoming an.
Das ist schon toll. Ich habe es endlich mal zu Ende geguckt und den Klassiker gemacht und das Ende verpasst, weil ja, obwohl du mich vorgewarnt hattest, nach dem Ende
nach dem
schwarz
Abspann.
Ist, genau, und dann aber nochmal was total Relevantes kommt. Das ist wie meine Freundin Anke, die bei Dexter das wirklich wichtige Ende, darf man das Dexter-Ende verraten?
Mir
ach,
ja.
Ach so, wir spoilern kurz das Ende von Dexter. Am Ende ist der scheinbar tot und dann ist auch schwarz. Meine Freundin Anke meinte dann zu mir, irre, und dann ist der gestorben. Und er meinte, Anke, nein. Weil nach diesen 2 Sekunden schwarz kommt nochmal ganz neue Nummer. Der steht, glaube ich, auf seinem Boot und lebt noch und alles ganz anders. Und Anke
war
so. Ihr
seid alle auch so Abspannaufsteher im Kino.
Ja, natürlich, aber was will ich mir das denn angucken? Sitzt du ernsthaft da und gedenkst all der Leute, die
nein,
da die Kamera geführt haben?
Das ist völlig wurscht, um da so rauszukommen und so langsam aus der Welt in die Realität zurückzukommen.
So bist du gar nicht. Bist doch auch nicht woanders.
Voll.
Niemand ist mehr dauernd in der Realität als du.
Hör,
ich vielleicht noch.
Heißen?
Du bist nicht so einer, der dann erstmal ein bisschen
doch,
braucht.
Bei einem
und die
guten
Realität.
Film? Doch. Ich bleib da sitzen und guck alle Leute böse an um mich rum, die dann aufstehen.
Wir waren auch noch nie im Kino, wir 2.
Ja, wahrscheinlich aus
guten
Grund.
Lass mal einfach nicht machen.
Okay.
apropos Zeitzonen und Verwirrung. Lass mal anfangen mit einer Sache, die wir jetzt tatsächlich richtig besprechen.
Eins habe ich ganz kurz noch, weil ich mich so gefragt habe, was habe ich eigentlich die ganze Zeit geguckt? Dann habe ich so bei Netflix und so das versucht zu rekonstruieren. Und dann ist mir eingefallen, womit ich wahrscheinlich die meiste Zeit verbracht habe. Auf YouTube habe ich alte Folgen von einer amerikanischen Gameshow namens Password entdeckt. Liebe Menschen, googelt, warum rede ich die Leute? Ich rede so ein bisschen, Peter Orloff hat mich irgendwie angesteckt.
Ja, aber du hast jetzt so eine neue Moderatorengeschichte.
Ich mag das nicht.
Ich auch nicht, aber das lässt mich besser aussehen.
Googeln bei YouTube, suchen nach Password und Betty White. Password ist eine ganz alte 60er Jahre oder so losgegangen, ganz alte Gameshow. 2 Paare gegeneinander, jeweils ein Promi und ein Nicht-Promi. Und der eine muss dem anderen ein Wort erklären. Kriegen so ein Wort, was sie erklären müssen. Und sie müssen es erklären mit einem einzigen Wort. Also, ich krieg zum Beispiel das Passwort. The Password ist Salat. Jetzt muss ich ein Wort sagen, damit du sagst Salat.
Mach das mal mit mir, aber ohne Salat, den weiß ich jetzt ja schon.
Mach mal was Leichtes. Schwarz.
Penny. All meine Klamotten.
Ein Wort, gesuchtes ein Wort. Schwarz. Bitte achte auf die Art, wie ich es ausspreche. Schwarz.
Markt. Hä? Das ist ja super schwer. Wie kann man denn, da kann doch alles
ja,
sein.
Ja, weiß wäre jetzt das, was ich gesucht hätte gewesen. Das, ich habe da versucht, das so zu sagen, damit du merkst, du sollst das Gegenteil sagen. Glücklich.
Penny.
Hörst du jetzt mal auf, mich zu treten unterm Tisch die ganze Zeit?
Einmal noch, aber jetzt nicht einfach nur Gegenteil.
Nein, 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 das kann ja auch ganz anders sein. Euro.
Kannst du noch, reden wir von einem Adjektiv oder einem Substantiv?
Nein, aber das ist okay, der Witz.
Euro. Also, Palette. Ach nee, ich soll's ja nicht, ich möchte das Spiel nicht mehr spielen.
Es ist so simpel.
Was wäre denn die Lösung gewesen?
Ja, weiß ich nicht, Geld oder Cent oder irgendwas.
Ach, es gab noch nicht mal eine Lösung, sondern alles, was ich gesagt hätte, wäre richtig gewesen, solange
außer
es so
Penny.
Ähnlich ist.
Außer Penny.
Penny, Cent.
Ja, nee.
Wäre sogar richtig
und gewesen. Es ist so weird, weil es so simpel ist. Es ist, ich liebe die 60er-Jahre-Folgen, weil das so eine 60er-Jahre-Haftigkeit ausschaltet. Das Publikum, das ist die Zahlen werden so mechanisch gedreht, wo die Punkte gezählt werden. Das ist nochmal so eine Mechanik. Ja. Es macht, was die beim amerikanischen Gameshows gerne machen, wenn einer was gewinnt, macht so bing, 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 bing. Mhm. Wo du wirklich merkst, dass da irgendjemand irgendwo sitzt und auf so eine Glocke haut. Und Betty White ist fantastisch.
Ist sie die Host?
Nee, die ist immer wieder, weil die so toll ist, ist die immer wieder als Gast eingeladen worden und hat irgendwann den Moderator geheiratet.
Nein!
Ja! Und die waren ganz lange zusammen, da heißt Alan Ludden.
Wie sieht Betty White aus, wenn die jung ist? War die
ganz
schön
unterschiedlich,
früher?
Ja. Und mit ganz unterschiedlichen Haarfarben auch.
Oh, jetzt habe ich richtig Bock, das zu sehen tatsächlich. Password.
Password.
Game Show.
Password und Betty White googeln und am besten, da findet ihr ganz viele Sachen und am besten auf so eine alte schwarz-weiße Folge gucken. Ich liebe das. Und das ist
die
ganze
Geschichte.
Das hast
du mir auch nicht erzählt. Haben wir uns kaum unterhalten diesen Winter?
Ja.
Mäuschen. Allein heute können wir schon gar keinen Sonntagsspaziergang machen, weil wir arbeiten müssen.
Ja. Weil du Geburtstag hast.
Wir verlieren uns komplett aus den Augen.
Wir haben überhaupt keine Uhr übrigens gerade laufen irgendwo.
Ach, die
wahrscheinlich,
da oben ist auch nur angeschaltet.
Wahrscheinlich haben wir gar keine Zeit mehr nachher, um noch über den Dschungel zu reden.
Ich drück mal auf Play und ich sag mal so, 30 Minuten sind abgelaufen, sagt der Max. Ja. Ja, dann lass uns jetzt anfangen hier mit richtiger Arbeit. Warte, ich muss erst auf Play drücken. Start. Oh.
Oh.
Super cooles Geräusch.
Hast du den Startknopf oder den Beep-Knopf
gedrückt? Ich
hab den
Startknopf gedrückt und jetzt, ich mach mal aus.
Wir gucken einfach auf die Zeit. Ja, genau.
Ich meine, wir schulden den Leuten ja auch einiges. Wir können ja versuchen, trotzdem 12 Folgen, also so die Länge von 12 Folgen zu machen, auf 6 Folgen verteilt.
Och,
ja, ist eine Menge. Komm, wir fangen jetzt an mit richtig.
Ja.
Ich habe total vergessen, mich zu informieren und zu erklären, worum es da geht.
Ich kann's versuchen.
Okay, cool. Fang mal an.
Ich habe extra das heute alle nochmal nach. Nein, nein.
Ja, aber ist ja auch egal.
Wegen dir, du hast es irgendwie empfohlen, The Innocent Man auf Netflix.
Ja, aber ich habe empfohlen, ich will das vorher schon mal sagen, dass du gucken, weil ich das Gefühl hatte, da gibt's einiges zum drüber reden.
Du hast es nicht empfohlen im Sinne von, es ist gut, sondern es ist interessant. Fürs Protokoll, Frau Kuttner empfahl es im Sinne von... Also klassische Real-Crime-Geschichte, ganz im Stil von Making a Murderer und 100 anderen Sachen.
Ja.
Der eine Unterschied, der es von allen anderen unterscheidet, von und mit John Grisham, der über diesen realen Fall aus den 80er Jahren in den USA, da waren die Morde, um die es geht, schon mal als Buch aufgeschrieben hat und es ist sein einziges Non-Fiction-Buch.
Das wusste ich zum Beispiel nicht. Da war ich kurz so, what? Weil man den Titel
vorher
ja auch kennt.
Das auch nicht.
Was ist das? The Innocence? Nee,
The Innocent Man.
Ja, ja, genau.
Der, ich glaube auf Deutsch, aber irgendwie der Häftling oder so.
Der Gefangene heißt das,
Also es geht um die Kleinstadt Ada in Colorado, glaube ich, wo 1982 eine junge Frau ganz blutrünstig ermordet in ihrem Schlafzimmer gefunden wird. Und die Polizei stellt sich total dämlich an und verhaftet irgendwann zwei Verdächtige und die werden dann auch verurteilt. Und man spoilert nicht wirklich was, weil von der ersten Sekunde denkst du schon, also Nee, es wird auch jetzt so ganz erzählt,
aber
also sie verhaften zwei Leute und es gibt von denen auch auf Band so Aussagen, wo die es im Grunde gestehen, dass sie die Tat begangen haben.
Ja, ziemlich eindrucksvoll sogar.
Ja.
Müssen wir gleich drüber reden, das hat mich am meisten gestresst. Nämlich.
Und dann gibt es ein paar Jahre später einen anderen Fall, wo eine junge Frau verschwindet, wo man dann auch irgendwann davon ausgeht, dass die auch ermordet wurde und da werden dann auch irgendwann zwei Verdächtige festgenommen und die werden auch verurteilt.
Auch mit einem Geständnis?
Auch mit einem Geständnis, die sind alle auch irgendwann gleichzeitig, weil die alle zum Tode verurteilt werden, alle auf Death Row, wie sagt man das denn auf Deutsch eigentlich, Todesreihe?
Ja, Todestrakt.
Death
Row.
Ja, es erzählt diese Geschichte von diesen Fällen. Es wird relativ schnell klar, dass es zwar einerseits verwirrend überwältigende Beweise dafür gibt, dass sie es waren und sie es andererseits nicht gewesen sein können. Und das wird dann als klassische Geschichte über viele, viele Jahre erzählt, wie dann immer noch Indizien auftauchen, wie Leute versuchen, die aus dem Gefängnis rauszukriegen, wie dann John Grisham ein Buch drüber schreibt, andere Leute Bücher darüber schreiben. Und das Ganze wird über 6 Folgen erzählt. Habe ich was Wichtiges vergessen?
John Grisham lässt es sich nicht nehmen, da selber als so ein Zeitzeuge rumzusitzen in seinem eigenen Büro, vor seinem Schreibtisch, auf dem auch noch hinten John steht.
Ach was.
Ja, wo steht das? Irgendjemand hat ihn da so aus Holz, so John steht einfach so ein Ding.
Wenn er das mal vergisst, wenn er es an seinem Schreibtisch ja, denkt. Dings.
So kam ich noch drauf, dass es vermutlich sein Schreibtisch ist. Andererseits, warum sollte jemand wie John Grisham sich nicht auch in seiner Blockhütte vor seinem Blockhütten-Schreibtisch filmen lassen?
Ich sag dir was, es ist nicht sein Schreibtisch und Leute haben gedacht, scheiße, aber woher wissen die Leute, also die Leute sollen trotzdem denken, es wäre sein Schreibtisch, lass uns aber schon draufstellen.
Ich bin schon wieder voll drauf reingefallen, auf so Fernsehtricks. Aber der gurkt da auch immer noch rum und gibt da seine 2 Cent zu und so.
Ja.
Soll ich mal anfangen? Hm. Allein, dass ich nicht mehr wiedergeben kann, was da eigentlich die Problematik war, ist so ein bisschen die Problematik. Wo fange ich denn an? Die Geschichte ist eigentlich cool und die ist tatsächlich auch
cool
so,
im Sinne von schlimm.
Nee, ja, aber also cool im Sinne von aufregend und tatsächlich kriegt man ähnliche, nicht so stark, aber ähnliche Gefühle wie bei Making a Murderer, denn obwohl es da tatsächlich vor allem bei den ersten beiden Jungs so ein richtig aufgezeichnetes Geständnis mit sehr detailliert war, wer wann wohin gestochen, gehauen und so hat, weiß man dann trotzdem, ich weiß gar nicht mehr warum, dass die das nicht waren. Und das macht einen, das liebt man daran ja auch so ein bisschen, dass man so denkt, oh nein, die amerikanische Justiz, wie kann das nur, gemein, fies, ist doch ganz offensichtlich. Das ist so und das hat alle aufregenden Grundzutaten für eine gute True-Crime-Doku und ist aber, wenn ich es jetzt aus der Entfernung nochmal bewerten müsste, ein riesiger Haufen Scheiße. Ein riesiger Haufen verwirrende Kacke. Die zwei großen Punkte, ich nenne meine zwei größten Probleme, okay?
Ja.
Dann darfst du. Mein erstes Problem ist, dass bis zum Schluss, und ich fürchte, vielleicht spoilere ich ein bisschen, aber nie richtig klar gemacht wird, warum haben die denn vor laufender Kamera gesagt, ja, wir waren es, wir hatten folgende Messer dabei, aus diesen und diesen Richtungen spritzte Blut. Woher kommt dieses Geständnis? Also bei Brandon Dassey von Making Murderer war klar, der war ein bisschen langsam, der war sehr jung, der wurde da so reingelabert von den Polizisten. Es gab nicht richtig zusammenhängende Sätze, aber diese zwei Jungs sitzen da und beschreiben komplett den Mord. Und man weiß, oder vielleicht habe ich wieder nicht aufgepasst, aber man weiß überhaupt, es wird auch nicht geklärt, wie es dazu kommen konnte, zu diesem Geständnis. Und das finde ich wirklich unbefriedigend, weil das zieht sich durch die ganzen 6 Folgen, dass man immer denkt, na gut, jetzt werden sie es aber erklären. Und das endet einfach mit, nö, die waren das nicht, aber die haben das trotzdem gesagt. Aber wir sagen nicht, warum das so war.
Ein bisschen mehr weiß man, aber im Grunde.
Ne? Ein bisschen denkt man schon, warum dennoch? Und die zweite Sache ist, ich habe das Gefühl, dass die Macher dachten, True Crime, das läuft gerade gut. Lass uns das machen. Man weiß ja, was die Zutaten sind. Wie schwierig kann es schon sein? Und als Zuschauer sage ich, wow, bedeutend schwieriger, als man denkt.
Ja.
Denn es scheint mir handwerklich nicht gut gemacht.
Ja.
Es ist verwirrend, Zeitsprünge. Ganze Folgen lang nur der eine Mord, dann zwischendurch schnell was reingekloppt vom anderen. Da weiß man aber schon nicht mehr, wie die Verdächtigen aussahen oder hießen. Es ist alles im Grunde ein heilloses Durcheinander, was wahnsinnig viele Fragen aufwirft, zu Recht, aber einfach nicht beantwortet. Punkt.
Ja, einverstanden. Ich glaube, es ist so eine Geschichte, die genauso entstanden ist, dass die Leute dachten so, wir brauchen jetzt mehr von diesem Stoff.
Genau.
Und der Grisham hat da doch mal, und der Name zieht ja auch. Und wie schwer kann es denn sein? Auch mit so coolen Grafiken, mit so Zeitstrahlen, die aber auch mehr Verwirrung stiften, die oft auch sinnlos sind, weil man hat da einfach irgendwelche Sachen eingetragen. Und bei diesen guten True Crime Sachen, das war ja auch dieses, wie hieß denn das, mit den alten Frauen, die den Mord an diese katholischen, von dem Priester.
Ja, das war toll. Bin ich gestern wieder dran vorbeigekommen, weiß ich auch nicht mehr, wie es heißt.
Nicht The Cleaners.
Nee, aber irgendwas mit The.
Wurscht, da ist das ja, es gibt ja auch viele, die das ganz toll einsetzen. Ja. Und hier ist das so, oh, wir müssen auch sowas Cooles haben. Das sieht ja sexy aus. Es gibt überhaupt nicht so einen klaren Erzähler. Es gibt viele verschiedene Figuren, die so Teile von der Geschichte erzählen.
Und John Grisham.
Und John Grisham. Und irgendein Polizeireporter und ein Anwalt und die Schwägerin von dem einen. Aber niemand hält das so richtig zusammen. Es ist auch so ein bisschen weird, weil über diese Geschichte sind ja schon ganz, ganz viele Bücher geschrieben worden. Die ist wirklich sehr ausführlich dokumentiert. Und du denkst so, irgendwas Neues muss man doch jetzt dann dazu tun.
Ist nichts Neues, weil ich kannte die Geschichte nicht. Ich habe den Grisham nicht gelesen.
Nein, ich kannte die auch nicht. Aber wenn du jetzt sagst, so 10 Jahre nach Grisham, macht man das nochmal. Was kann man da jetzt irgendwie noch dazu beitragen? Es kommen auch immer wieder so Andeutungen, wie besonders dieses Kleinstadtumfeld ist und wie sehr das da reinspielt, dass jeder kennt jeden, jeder hat sofort dann den einen in Verdacht. Es gibt so Szenen, erinnerst du dich, wo so eine Gruppe von Leuten, so eher halbbetrunkene, auf so einer Veranda sitzen und auch erzählen, die kannten diese Verdächtigen und wussten auch, wie die Polizei die sofort auf den Kieker hatte. Und da nahm das so einen Abzweig in Richtung von das Leben in so einer Kleinstadt und was das bedeutet, wenn da solche Morde passieren und wenn jeder jeden Verdacht hat und Vorurteile da reinspielen und die Polizei irgendwie korrupt ist und so. Und das wird so angetipst, aber auch nicht irgendwie erklärt. Und oder was macht es mit der Kleinstadt, dass dann John Grisham auftaucht und sagt so, ich bringe euch jetzt mal hier groß raus und es wird nicht schön.
Und mein Schreibtisch ist auch dabei.
Naja, und er ja schon vor 10 Jahren, also das Buch, oder vielleicht ist es auch schon länger her. Das heißt,
die mochten ihn noch nicht alle, ne? Es gab auch so ein paar Stimmen, die sich dann sehr kritisch zu Grisham geäußert haben.
Wobei unter anderem natürlich die Leute, die er da schlecht geschrieben hat, in seinem Buch völlig zu Recht schlecht geschrieben hat, soweit man das dann beurteilen kann.
Ja, aber das ist der Punkt, soweit man das beurteilen kann. Ja. Es wird relativ schnell klar, soweit ich mich noch erinnere, ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber dass auf jeden Fall da irgendwie die Ermittler oder irgendeine Staatsanwalt, also der Klassiker, irgendjemand hängt da mit drin.
Oder alle sogar.
Ja, genau, aber oder, weiß man gar nicht. Es wird auch nicht aufgeklärt. Also
haben wir ein bisschen das Ende gespoilert, im Sinne von, dass es kein Ende gibt. Aber das meine ich auch mit
schon, es wird auch, das kann man schon sagen, es wird dann zumindest bei der einen der richtige Mörder, aber auch der kriegt dann so ein bisschen wenig Konfetti von mir, Konfetti, du weißt schon ein bisschen zu wenig, warum, wie, was, und dann, das ist so, der war's, lass uns zurückkommen zu allen anderen Verdächtigen, über die wir keine Beweise haben. Es ist wirklich wie, als wenn da wieder bei Netflix der Praktikant ins Archiv gegangen ist und die Kiste True Crime geöffnet hat und die Grundzutaten rausgeholt hat, nämlich auch, wie du schon sagst, so ein bisschen was Menschliches auch, die Kleinstadt, was macht das mit der, aber nur die Hälfte genommen hat der Zutaten, oder dass dann alles in den Thermomix geschmissen wurde.
Aber das meine ich damit zu sagen, warum verfilmt man das 10 Jahre später nochmal? Also es gibt jetzt nicht den Schluss, das Finale, auf das hinausläuft. Ich meine, das weißt du als Dokumentarfilmer natürlich auch nicht, wenn du anfängst zu filmen, ob du am Ende ein Ende hast.
Die wirken, als hätten sie, die haben noch nichts, das wirkt ja nicht wie eine Reportage, das wirkt wie genau das. Es war schon alles da, lass es uns nur noch schneiden von jemand, der nicht so gut ist beim
Schneiden. Und es hat mich schon nochmal auch bewundern lassen, die Fähigkeit von Making a Murderer und diesem anderen, wo uns der Name nicht einfällt. Das kann man ja auch kritisch sehen. Also weißt du noch, wie vor allem in der ersten Staffel Making a Murderer eigentlich immer mit einem Cliffhanger endet, im Sinne von, oder ist es ganz anders, als wir dachten. Und das kann man ja auch irgendwie kritisch sehen, weil das so eine Art Fiktionalisierung ist, zu sagen, wir halten euch immer ein Stück von der Wahrheit erstmal weg, damit ihr weiterguckt. Aber wie es einfach mal funktioniert. Und es funktioniert halt auch.
Das habe ich nämlich auch gedacht, weil auch als Zuschauer denkt man ja so ein bisschen, wie schwer kann es schon sein. Aber da wird einem genau, ich weiß, dass ich das nicht selber machen könnte, aber man denkt, so ein Filmemacher kann sowas sicher gut.
Oder
aber
John Grisham.
Ich glaube sogar, ich wette, ein Teil von mir denkt, dass John Grisham schuld ist, dass die Filmemacher so John, wir müssen schon ein bisschen John so, nee, lass nochmal mich am Schreibtisch reinschneiden. Der hat auch sowas Eitles. Also total. Ich meine, gut, der ist auch John Grisham und so, aber man denkt so, der nur weil der das Buch geschrieben hat, muss der doch dann. Ich glaube nicht.
Ich auch nicht.
Wobei ich, also vielleicht so ein Klassiker, aber ich dachte. Aber
hat er nicht 100 Bücher?
Ja, die immer alle, der Verdächtige, der Dings.
Ist
auch egal.
Wurscht,
aber er sitzt halt
nicht.
Auch da noch nicht. Ich glaube noch nicht mal auf dem Stuhl, sondern nur so mit einer Pobacke. Weißt du, Leute, die nur so mit einer Pobacke irgendwo sitzen, damit sie sich so nach vorne beugen können, damit man das John im Hintergrund sieht. Ich glaube, ich wette, dass John, der hat ja das nicht auch mitproduziert,
ja,
oder? Der wird's versaut haben. Der hat ja keine Ahnung von sowas.
Von dem lesen wir nichts
der
mehr.
Der dachte einfach, lass uns auf. Nö, ich hab auf wir keinen Fall. Ja, und wenn nur aus der Bibliothek, ich kaufe kein Buch.
Nee.
Den unterstütze ich nicht. Bibliothek.
Gibt's
das ist
noch?
Das wie Videotheken von. Warte, wo fange ich an?
Das ist vielleicht ein schlechter Vergleich.
Super schlechter Vergleich. Also es ist, aber ich finde, man kann es trotzdem gucken, weil es allein nur wegen dem, was wir gesagt haben, es ist auch befriedigend irgendwann, die ganze Zeit den Kopf über die Machart zu schütteln. Wobei ich wirklich, ich war irgendwann frustriert, weil durch Zufall sehen sich sogar diese verdächtigen Pärchen ja. so ein bisschen ähnlich, weil das sind die 80er, die sind alle auch ganz zauberhaft, die Unschuldigen.
Die sind also.
Doch den einen, der da bis zum Schluss erstmal vorerst im Knast ja. saß, der war süß als junger Mann. Weil der so zart und so, die war, naja, egal. Auf jeden Fall haben die alle so Trucker-Caps auf und so Baseball-Shirts und du siehst selbst in den Aufnahmen, was ich für Gespräche geführt habe zu Hause. Ist das jetzt der mit der toten Frau am Bett? Nein, das ist der mit der verschwundenen Frau. Aber die verschwundene Frau wurde, nee, das war, ah, nee, stimmt. Also irgendwann haben wir nicht mehr durchgesehen und einfach nur noch geguckt in der Hoffnung, dass irgendjemand, naja, irgendwas.
Aber das ist auch alles nochmal auch so ein schlechtes Zeichen für Netflix. Also der Riesenerfolg von Netflix, ja. wo du siehst, okay, wir müssen jetzt ganz viel davon produzieren. Ich finde, es ist auch ein Ergebnis davon.
Ja, wobei ich habe ja im Zuge dessen, ach, dann kann ich doch nochmal kurz sagen, ich hatte ja noch eine so eine halbwegs True Crime Geschichte auf Netflix gesehen, und zwar Murder Mountain. Da geht's um so einen Ort in Kalifornien, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, woher auch, wo einfach Gras angebaut wird. Also für medizinische Zwecke, aber auch damals, als es alles noch nicht legal war, einfach angebaut wurde. Das ist so weit in den Bergen, dass da, glaube ich, das so ein bisschen vorbeigeht an der Polizei und da oben verschwinden dauernd Leute, die so kommen, um das Gras zu pflücken und zu machen. Und das war irre interessant. Also aufgehängt an einem jungen Mann, der da verschwunden ist, der dann auch tot ist. Und dann aber gleichzeitig die Geschichte von der Legalisierung von Cannabis und generell die Geschichte von Cannabisanbau und von Kalifornien zu erzählen und das zu vermischen mit jungen Menschen, die da dauernd verbummeln gehen. Die haben eine riesige Vermisstenstatistik oder wie das heißt da. War super interessant. Auf super vielen Ebenen. Das ist so viel wertvoller als dieser Grisham-Scheiß. Also weil man richtig was lernt, wie das da mit der, naja, wie das überhaupt funktioniert und wer sich da wo umbringt.
Also guckt den Grisham-Scheiß nicht.
Naja, guckt den Grisham-Scheiß, wenn ihr Bock habt, den ein bisschen affektiert und kacke zu finden. Und wenn ihr euch ein bisschen ärgern wollt über eine schlechte Doku.
Und man kann sich schon auch ärgern über das amerikanische Justizsystem. Man sitzt ja, schon am Ende auch wieder mit offenem Mund davon und sagt,
really? Da hast du vollkommen recht. Das ist wirklich so, dass man denkt, es ist doch so offensichtlich. Egal, ob die da mit Brille auf und Brille ab gesagt haben, dass sie es waren, die können ja gar nicht.
Brille auf, Brille ab.
Nee, was weiß ich, Mütze auf.
So eine Schlumpfbrille oder was?
Ja, was weiß ich.
Wenn das rauskommt, dass da auch so eine Schlumpfbrille im Spiel war.
Naja, aber das ist ja, das hat auch so, auch eine Schlumpfbrille hat seine Berechtigung.
Lass uns über den Dschungel reden.
Oh, ich hab es so geliebt. Alter Falter, haben sich die RTL-Leute eigentlich die Hände wund gerieben Ach nee, du hattest gesagt, waren nicht
die Quoten
so viele
waren
Quoten.
Nicht gut.
Es war das die beste Staffel seit langem.
Quotenmäßig war es die schlechteste seit 10 Jahren oder
Nein.
so.
Nein, aber das macht ja gar keinen Sinn. Die war ja wirklich raue Mengen großartig.
Die
ich konnte
war
mein
ganz
Glück
gut.
nicht fassen.
Okay.
Ich dachte an dich, wir haben ja nicht zusammen gesehen. Ich dachte
nee,
an dich,
nicht.
Wie du in den letzten 4 Jahren eine totale oder wann, wie lange kennen wir uns jetzt? 3,5 Jahre vielleicht.
Also es wurde
schon
schlimmer. Also ich habe, glaube ich,
am
von der letzten.
Noch, als wir uns kennengelernt haben, warst du noch voll in drin.
Von der letzten habe ich, glaube ich, kaum noch was geguckt.
Ja.
Nein, das war viel besser. Ich habe das alles geguckt und ich habe mir zwar auch immer gesagt, dass ich das jetzt gucke, damit wir heute darüber reden können, aber ich hätte das sonst auch geguckt. Das Ausgangsmaterial war schon sehr gut.
So, also wir erklären jetzt nicht nochmal, wie der Dschungel funktioniert, ne? Soll ich sagen, wer zu Gast war, oder ist auch egal, weil die Leute wissen ja, wer zu Gast war?
Ja, oder sie haben von den Leuten noch nie gehört.
Ja, stimmt. Also einfach direkt steil einsteigen oder was?
Weiß nicht, wen
2019.
Wen kanntest du denn eigentlich vorher? Weil du guckst,
ich kenne ja,
ja
immer viele Leute, so. Aber es war diesmal auch, lass mich kurz überlegen, ich kannte eigentlich nur Evelyn Bodicki, weil die ja schon überall mitgemacht hat, was ich sonst gucke.
Aber bei was? Ich wusste nur Bachelor in Paradise.
Wo sie gewonnen und verloren und die Niete gezogen hat. Nee, und die war auch noch bei Fort Boyard, das hatte ich aber, glaube ich, nicht gesehen, nur Bilder gesehen. Die kannte ich, Giselle kannte ich, den Jota kannte ich gar nicht. Chris Töpperwin kenne ich, weil ich großer Wurstmann-Fan bin.
Boxauswanderer, oder?
Ja, auch ohne Wenn und Aber. Egal, wie Leute ihn finden, ich finde den immer noch
Ich war noch kurz auf der Fakten nehmen. Ja.
Domenico kannte ich, weil der ja mit bei Bachelor in Paradise war oder was das war. Und ich glaube, es war, ja gut, Tommy Pieper, aber ich hätte den jetzt nicht erkannt vom Gesicht. Ich weiß, dass der Sprecher von Alf, Tommy, aber
Peter Orloff?
Nee, hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber ich finde das auch nicht relevant. Ich verstehe gar nicht, warum Leute immer noch sagen, man kennt mal wieder gar keinen. Ist doch kackegal, ob man die kennt. Hauptsache, die benehmen sich alle daneben, wenn es losgeht. Und Kinder haben die das gemacht. Alter, ich weiß wirklich nicht, wo wir anfangen sollen. Vielleicht schreien wir uns einfach gegenseitig Namen zu und reden über die. Ich habe es hier so ein bisschen auf meinem Zettel nach Namen sortiert.
Also womit ich vielleicht mal anfangen könnte, der Jotta und Chris, wie heißt der Chris hinten? Ach, Töpperwin, genau, der Wurstmann.
Der Wurstmann.
die beide unfassbar scheiße sind. Es gab so nach zwei, drei Tagen hatte ich das Gefühl, so eine Bekenntniswelle, dass man sagen musste, ob man jetzt Team Jotta oder Team Wurstmann ist. Und ich hatte deutliche Tendenzen zum Wurstmann und habe aber gleichzeitig dann gemerkt, mit welcher Befriedigung ich mich zurücklegen kann und sagen, ich bin Team Niemand. Ihr seid beide scheiße. Und ich muss mich in keiner Sekunde entscheiden, wer jetzt, außer morgens, außer bei Jottas Morning, da hätte ich mit der gleichen Fresse am Lagerfeuer gesessen.
Ja.
Aber ich habe mich, ich habe das, glaube ich, auch genossen, weil ich mich mit einer großen Entspanntheit zurücklehnen konnte und sagen, ihr seid alle scheiße.
Das kann ich nicht, das ist gut. Vielleicht muss ich mal anfangen, das zu machen. Ich habe auch immer das Gefühl, also auf irgendeine Seite muss ich. Und ich finde bei Jotta...
Auch
und,
bei den beiden?
Ja, natürlich. Und bei denen war es aber trotzdem leicht. Also klar, doch.
Nein.
Ich finde, dann lass uns mal über Chris reden.
Ja, also lass uns mal über Chris Töpperwien reden.
Pass auf, ich musste den auch ein paar Mal beim gemeinsamen Schauen verteidigen, weil hat natürlich zwischendurch, war es so ein bisschen grenzwertig. Ich glaube aber, ich meine, die sind halt einfach wie zwei super zickige Arschloch-Jungs natürlich. Mhm. Und die haben sich so gegenseitig schon kaputt getriggert, dass da kaum noch was zu holen ist, denkt man. Ich glaube aber, dass Chris der bessere Typ ist, weil der grundsätzlich halbwegs ehrlich ist. Der ist natürlich cholerisch, das kommt alles zu laut und zu viel raus, aber vielleicht denke ich dann noch immer ein bisschen, ja, das sehe ich nur als Mann und heftiger vielleicht. Aber eigentlich ist der einfach immer nur genervt von, wenn Leute so tun, als wenn. Und ich bin ja auch so schnell genervt, wenn Leute so tun, als wenn. Und deswegen aber mochte ich den so
das,
ein bisschen.
Das war doch in ein paar Szenen wirklich zu sehen, wie er das spielt, das genervt sein, weil er wusste, das ist jetzt die Nummer, die er abziehen muss.
Nee, ich glaube nicht, dass das gespielt war.
Hast du das gesehen, wo die zurückkam aus dieser Dschungelprüfung und er irgendwie in die Kamera, war das scheiße, drei Sterne, das ist scheiße, da freue ich mich nicht drüber. Und dann sich umdreht und lacht.
Nee, aber er hat ja dann sofort Peter reingezogen gesagt, Peter, der zu allem Ja sagt, er so, ist doch gut, nee, ist scheiße, ja stimmt, ist richtig scheiße. Nee, ich fand das fair, weil das einem das, glaube ich, wirklich auf den Sack geht, dass die Leute wiederkommen und sagen, zwei Sterne fürs Team ist super. Ist doch geil, wenn jemand sagt, nee, ist nicht super, ist nur 2 von 6 Essen, das ist totaler Haufen Scheiße.
Das kann ich cool. voll nachvollziehen. Ich finde nur das Witzige, dass du glaubst, dass das ehrlich war und dass nicht das Gespielte war, dass der sich überlegt hat, dass das seine Rolle ist. Dieser tolle Moment, die gehen zusammen zu dieser Schatzsuche, wo sie sich versöhnen, wo Bastian, ich hatte da für einen kurzen Moment fast sowas wie Respekt für Herrn Jotta, wo er so sagte, ja, aber es war wirklich scheiße, dass ich dich schwul genannt habe, war scheiße, das macht man nicht, schwul, und dann möchte ich mich bei dir entschuldigen. Und der Wurstmann dann so, ja gut, ich vergib dir nicht, aber ich vergesse es oder umgekehrt. Ja. Und dann, sobald er zurück ist im Camp, sagt, scheiße, die haben mich reingelegt.
Ja, der war, naja, aber so war's, der wollte nicht sich, man muss sich auch nicht mit jedem versöhnen.
Total d'accord, aber das ist doch genauso gespielt wie die Jotta-Nummer.
Ich glaube, der wurde gezwungen, dahin zu gehen und der hat jeden Meter klar gemacht, ich möchte das nicht. Und dann wird er gezwungen, sich da so zu versöhnen und ist, das fand ich sogar ganz groß, dass er dann halbwegs sagt, ja, okay.
Das war nicht groß, naja, das war das Kleinstmögliche
ich
in der Situation.
Ich weiß nicht, ich dachte, er hätte auch sagen können, nee, mach ich nicht, du bist mir so. Und dann dachte er, okay, wenn sich jemand entschuldigt, muss man das irgendwie halbwegs annehmen. Ich fand es nicht so schlimm.
Aber gibt's nicht eine Ebene, auf der du einfach sagen musst, dass dieser Typ sagenhaft peinlich ist, mit der Brille, mit der Art, wie er sagt, so, und ich gehe hier nicht aus dem Camp, wenn ihr mir nicht eine neue Brille besorgt.
Ja,
und die laufen
alle auf dem Zahnfleisch und das ist seine Art. Ich glaube, ich habe so ein bisschen Sympathie für den, weil ganz tief drin befürchte ich, dass ich genauso wäre. Weshalb ich ja nicht, ich habe dir doch schon immer gesagt, ich darf nie in den Dschungel, weil die Leute dürfen auf keinen Fall mein wahres Ich sehen. Ich verstehe gar nicht, warum die Leute immer wollen, dass man das wahre Ich sieht. Ich finde es schon schlimm, dass du das wahre Ich halbwegs kennst. Und du bist auch kein großer Fan.
Aber bei den Wurstmann-Indie habe ich noch nicht gesehen.
Naja, doch so ein bisschen Nein. Ich fand den oft wirklich zu viel. Aber ich habe gemerkt, dass ich den immer nicht komplett scheiße finden konnte, weil der Jotta so viel furchtbarer und auch körperlich... Also ich meine, als Chris angefangen hat, Evelyn in die Ecke stellen zu wollen, das hatte dann tatsächlich... Da dachte ich so, wow, das ist irgendwie gruselig.
Da am Lager, wo er sagt, jetzt müssen wir die alle...
Ja, das hatte wirklich so eine komische Diktatorenrede und wir müssen jetzt alle... Und Auschwitz gibt ja auch einen Grund dafür, dass die Leute das gebaut haben. So fühlt es sich an, weißt du? Sowas und da dachte ich auch, wow. Und da war ich aber super sauer auf alle anderen. Da hätte ich krakeelt, das glaubst du nicht. Wie alle am Camp sitzen und denken, naja, stimmt schon. Oder naja, jetzt vielleicht nicht so doll. Aber da hätte ich so gestanden und gefragt, ob er den Arsch komplett offen hätte.
Doreen hat es ein bisschen versucht.
Ja.
Aber auch,
und auch Peter Orloff meinte so, wow, das muss ja jetzt hier nicht gleich und so. Aber das war mir zu wenig dafür, dass das so krass war. Ich glaube, dass der einfach ganz tief drin ist, der ein Arbeiter. Der hat es, glaube ich, nicht leicht gehabt als Kind. Nee, der ist wirklich, das merkst du doch, der will immer, nein, so Arbeiter im Sinne von, der will Sachen erledigt kriegen, der will, dass die in seiner Geschwindigkeit, doch, deswegen war der so ein furchtbarer Teamchef. Der hatte dann, und das kenne ich auch ein bisschen von mir, der hatte so einen Moment, wo er dachte, okay, jetzt bin ich dran, jetzt wird hier aufgeräumt, hört auf zu labern, das geht schneller, wenn alle das zack, zack machen.
Und ich habe das ganz anders gesehen, das ist, weil, es geht überhaupt nicht darum, wer was erledigt, sondern er war dann der Diktator. Er konnte Leuten, das hat er dann ja auch erklärt, wenn ich hier Teamchef bin, dann guckt ihr mich an, dann hört ihr mir zu, aber doch nicht damit was erledigt wird, sondern damit er seine Erektion kriegt, weil alle ihn angucken.
Nicht. 100%. Ich nicht. Der ist immer in der Currywurstmann, der war auch schon bei den Auswanderern so, der will einfach, dass Sachen so gemacht werden, wie er es sagt, und wenn man tatsächlich Chef ist, kann ich das nachvollziehen, wenn es darum geht, was im Dschungel nicht so ist, aber wenn es um dein eigenes Business geht, ich meine, du kennst mich doch auch, wenn ich...
Deswegen hat er so großen Erfolg.
Es gibt so Momente, wo ich keinen Nerv habe auf Witze. Das kennst du, das haben wir doch tatsächlich manchmal, wenn ich irgendwie aufgeregt bin oder konzentriert oder mir irgendwas jetzt gerade wichtig ist, habe ich nicht den Nerv, wenn jemand rumeiert.
Ja, aber das haben wir ja alle.
Aber so ist der auch. Und die eiern da halt rum und er denkt, nee, wir müssen kurz mal über einen Abwasch reden. Und ich möchte gefälligst auch, dass über einen Abwasch redet wird.
Ich glaube, da liegst du komplett. Ich hab nichts von dem vorher gesehen, von dem Auswanderer. Okay. Ich habe den da von der ersten Sekunde als, wie gesagt, ich war zwischendurch eher auch auf seiner Seite, weil als Kontrast zu Jotta, dieses Motivationsdings. Können wir einen kurzen Exkurs machen zum Thema Coaching?
Wir können auch generell den Chris, es gibt ja noch so viel, über das ich meckern möchte.
Muss einen kurzen Exkurs zum Thema Coaching machen.
Gerne.
Liegt es an mir? Ich kann mir keine Situation vorstellen, wo ich irgendwas schaffen muss und es mir helfen würde, wenn jemand, egal ob jetzt Typ Chris, Typ Legat oder Typ Jotta, oder ein ganzes Team hinter mir stehen und sagen, Stefan, du machst das super, wir glauben an dich, du schaffst das.
Ja, aber so bist du auch nicht.
Nee, aber deswegen möchte ich fragen, ist da was in mir kaputt? Bin ich umgeben von Menschen, die eigentlich die ganze Zeit angefeuert werden möchten und dann auch größere Dinge schaffen
möchtest
als
ohne? Möchtest du eine ernsthafte Antwort?
Ja, ich glaube, das ist ein ernsthaftes Thema.
Dass es auf eine ganz andere Art tatsächlich hilfreich ist, wenn jemand dabei ist. Aber, ich sag gleich auf welche, aber die wir da dauernd sehen, die natürlich von Jotta noch ad absurdum geführt wurde durch so ein komplettes Anschreien, der war ja auch so körperlich übergriffig, was der Frauen an die Schulter gepackt hat beim Coachen. Ich wollte dauernd dazwischen gehen und den so wegtreten. Man fasst Menschen nicht an und so weiter. Dieses permanente Anschreien ist ja eh falsch. Das weiß ja auch jeder, auch vom Jotta. Auch das brachte ja keinen Erfolg. Aber es gab Momente, auch dieses Mal zum Beispiel die unsichtbare Layla, ne? Die hatte, glaube ich, was ich ganz schlau fand, sich vorher so ein bisschen informiert, wie man die schlimmen Essensgeschichten, wie man so Sachen aushält, diese Prüfungen, weil die immer gesagt hat, ganz tief atmen und so konzentriert sein. Und das hat die manchen Leuten gesagt, und diese Art von Coaching zu sagen, nicht dran denken, atme ganz tief, könnte ich gebrauchen.
Das ist was ganz anderes, total einverstanden. Okay. Das ist ja was im Sinne von, ich sag dir, was du tun kannst als Technik. Dann kann ich mir immer noch viele Situationen vorstellen, wo ich das trotzdem nicht annehme, weil ich bin.
Ja, genau.
Aber das kann ich theoretisch, ich meine, alles von Leuten, die um dich drumstehen und sagen, du machst das, du kämpfst dich da ab, du merkst, wie du scheiterst, und ich möchte einfach nur,
Fresse halten. Auch, ich glaube, dass es einfach pur auch eine Ablenkung ist. Wenn man ganz schlicht anfängt, kannst du, glaube ich, mit 3 Krokodilen im Hintern und 5 Kakerlaken in jedem Nasenloch und gleichzeitig noch einen Hoden, an dem man lecken muss, hilft es, glaube ich, nicht, wenn 12 Leute auch 12 verschiedene Arten von du schaffst das, komm nicht ohne Stern nach Hause, kein Stern ist auch okay.
Genau.
800 Meinungen, das sind wirklich
sei
einfach
du nerven. Selbst. Ja. Versuch mal nicht du selbst zu sein.
So, das bringt, glaube ich, nichts.
Ist es nicht interessant, bei der allerletzten Prüfung von Evelyn, wo die das ganze Zeug essen musste und ja mit einer ganz großen Konzentration und Disziplin es geschafft hat, die ekligsten Sachen zu essen. Ein, zwei hat es nicht geschafft, aber andere, wo du wirklich in ihrem Gesicht sehen konntest, wie sie alles ausgeblendet hat, gesagt, ich mache es jetzt.
Super war das.
Es ist doch kein Zufall, dass sie das so gut geschafft hat, weil sie da, das ist meine These, weil sie da alleine war, weil sie sich darauf konzentrieren konnte, weil sie die Welt ausblenden konnte, was auch immer. Die hat in irgendeinen Ort gefunden, wo sie sagte, ich schaffe das jetzt.
Das war, glaube ich, diese Layla-Geschichte. Ich glaube, dass sie das früher einmal so gesagt hat, das geht am einfachsten, wenn man nicht auf die Moderatoren hört, einfach fressen. Die hat auch in dieser Prüfung, wo die alle mit dem Kopf, wo jeder Gott sei Dank der Hals von keinem zu dick war, da standen, hat die, das hast du vielleicht nicht gesehen, weil alle da standen, aber die stand auf Zehenspitzen ganz süß, weil die so klein ist und hat komplett die Fresse gehalten. Die war da drin, hat den Mund, Augen zugehabt und hat einfach durchgezogen. Das war von vornherein ihre Strategie. Also auch mit anderen Menschen. Und das ist das Schlauste, was du machen kannst.
Ja, aber es hilft doch auch dabei, haben wir im Grunde vorhin schon gesagt, nicht angeschrien zu werden. Nein. Wir glauben an dich.
Aber so können wir doch auch mal zu Jotta kommen, weil ich glaube, das war ja wahrscheinlich eh für jeden ersichtbar. Dem ging es, glaube ich, tatsächlich vielleicht noch nicht mal um die Kohle, sondern der wollte einfach sein Business, dieses Coaching-Business da promoten. Ich glaube, das war dem am wichtigsten, weshalb den das nochmal so fertig gemacht hat, wenn Leute sich nicht von ihm haben coachen lassen und wenn er keine Sterne und die Leute, die von ihm gecoacht wurden, keine Sterne gehabt haben. Und das fand ich richtig widerlich, weil dann war selbst dieses hässliche Coaching noch nicht mal einfach nur ein hässliches Coaching, sondern eine pure Werbeveranstaltung, die dauernd scheiterte, was mich hart befriedigt hat. Jedes Scheitern von Jota hat mir winzige Orgasmen beschert. Ich sag dir.
Ich weiß gar nicht, ob es dafür diese Business-Ebene braucht, weil ich den so einschätze, so wenig ich den kenne, dass der auch sonst so ist, dass der das auch sonst so braucht und diese Bestätigung und alles. Wahrscheinlich hast du recht und das ist so ein Business-Ding.
Auch. Was? Also wohl jetzt auch einfach.
Aber das reichte mir auch so schon und furchtbar.
Ich meine, der ist eine arme Wurst. Ich bin ja inzwischen im Alter, wo ich immer jedem, der richtig scheiße ist, tatsächlich immer noch zugestehe, warum die so scheiße sind.
Aber seit wann bist du in dem Alter?
Noch nicht so lange, aber ich mache dann ein bisschen auch seit meiner Therapie, dass man immer noch mal so kurz guckt.
Die Stimme,
der andere,
da bricht sehr gut,
Der andere ist so kacke, so wirst du ja nicht geboren. Und der hat ja, das hat er ja dann auch erzählt mit Stöcke auf dem, und das ist furchtbar. Und ich glaube, dass er noch auf anderen Ebenen ganz schön getriezt wurde. Der hat ja selber sich auch ein paar Mal verraten, ne, wenn er sagt, dass er jetzt extra so was Großes, Muskulöses aufgebaut hat, um das da drin zu beschützen. Das wird auch stimmen.
Muss man auch kein Psychologe für sein.
Nee, musste tatsächlich kein Psychologe für sein. Aber dennoch hat er das mit einer solchen Heftigkeit zelebriert, dass es mir wirklich schwer fiel, immer wieder zu sagen, der kleine Jota ist sehr traurig gewesen, weil allein wie der mit welcher Härte und Heftigkeit, der so kleine Sachen macht, wie jemand das Wort verbieten, der redet, hinter ihm sagt jemand Pieps und mit welcher körperlichen Präsenz, der sich auch umdreht und sagt, du redest jetzt nicht. Weißt du, bei so Kleinkram, von den großen Sachen mal ganz zu schweigen.
Aber dies waren sich doch, das Geile Alter. War doch auch, wie ähnlich sich Jota und der Wurstmann waren. Ganz anders auf in der Art, wie sie es bewältigen.
Beide aber cholerisch auch einfach.
Ja, aber dieses über den Mund fahren und ich fand auch dass der Wurstmann hatte, das hat später fand ich den nur noch schlimm, aber der hatte in ein paar der früheren Folgen auch Momente, wo der so ganz klar war und anderen Leuten so gesagt, du musst ein bisschen aufpassen, wenn du das hier machst. Ich glaube, zu Giselle hatte am Anfang mal sowas gesagt. Und da war er super vernünftig.
Das mochte ich auch. Ja. Ich glaube, der war einfach ein bisschen kaputt am Ende.
Nein, du hast das wieder
nicht
falsch
nur
verstanden.
Er selbst. Nein, ich glaube, irgendwann bist du wirklich müde und genervt und angepisst, wenn du da wirklich mit deinem Erzfeind sitzt. Ich weiß gar nicht, ob du einen Erzfeind hast, aber das ist, glaube ich, nur 2 Tage unterhaltsam.
Aber die haben sich doch beide zu ihren Erzfeinden gemacht und zwar wahrscheinlich
das
aus Kalkül.
Das ist ja egal. Das glaube ich nicht.
Doch, das glaube ich.
Ich glaube, das ist anstrengend. Mir fällt jetzt kein Erzfeind ein, aber ich fände es 2 Tage lang unterhaltsam und danach will man ja wirklich gerne einfach weg von diesem Menschen sein. Und ich glaube, dass das wirklich anstrengend ist für den Wurstmann. Ich kann den Wurst nicht komplett scheiße finden. Ich merke, dass es nicht so schlau ist, aber
hast du, was ich interessant fand in dieser Staffel, ist, dass die auf eine gewisse Art alle Profis waren.
Weil jeder, die erste Frage immer draußen war, wie ist es von Instagram-Likes?
Ja, aber auch nicht nur das, sondern auch, weil die alle versucht hatten, sich so eine Strategie zurechtzulegen.
Ja, es war widerlich.
Bei Bastian, also mich haben diese Szenen auch bewegt, also sowohl als er das irgendwann gesagt hat, dass er so verletzlich ist, dann auch die ganze Geschichte mit dem Vater. Aber wie viel davon ist dann auch wieder Kalkül, dass er das sagt?
Ja,
oder ist es vielleicht sogar komplett gelogen?
Nein, ich glaube, der wirkt wirklich wie jemand, der aufs Maul bekommen hat, auf die eine oder andere Art. Und das war sehr detailliert. Ich habe währenddessen noch überlegt, ich bin ja ein bisschen so tatsächlich ein ganz guter Lügendetektor, glaube ich. Und das war ohne Not sehr detailliert, weil er beschrieben hat, dass da die Matratzen gestapelt waren und er sich dagegen, es hätte auch ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl sein können. Stattdessen waren es gestapelte Matratzen. Das war sehr detailliert.
Ich hab ihm das auch geglaubt. Ich habe da nur so auf so einer Meta-Ebene gefragt.
Aber der wird es auch benutzt haben. Das beste Beispiel war ja gegen Ende, da hatte ich wirklich einen enorm dicken Hals, die furchtbare Sportlerin, die mir nicht aus nachvollziehbaren Gründen auf die Nüsse ging, weil die schon sehr, doch die war dann auch ordentlich ein Fähnchen im Wind. Am Anfang dachte ich, die wäre noch so eine Art Korrektiv und dann hat sie aber gegen Ende so mitgemacht und das Schlimmste war doch, dass sie da ihre beste Freundin Indira oder wie noch immer sehen konnte und die on air meinte, du bist kurz davor, erzähl jetzt noch deine Lebensgeschichte und was macht sie tatsächlich danach? Direkt ihre Lebensgeschichte erzählen. So dumm, das ist doch, und dann war es eine kleine Fehlgeburt und das ist schlimm, aber es ist halt auch, sie hat das Gefühl, ist vielleicht nicht schlimm genug, deswegen sage ich noch dreimal, dass es auch
aber
noch
warum
der Vater
du
das
jetzt,
Kind nicht wollte.
Aber warum glaubst du ihr jetzt die Geschichte nicht und Bastian doch?
Ich glaube die Geschichte. Ich glaube ihr das, natürlich ist ihr das passiert. Ich fand das so widerlich, dass sie das erzählt, weil Indira sagt, du bist kurz vorm Ziel
aber
und jetzt
ja
nochmal deine Geschichte.
Also,
naja, wie hoch, what are the odds? Ganz gegen Ende, die redet die ganze Zeit
aber
nicht.
Aber du hast ja gerade erklärt, wie du einfach auch mürbe wirst nach 2 Wochen, ganz gegen Ende.
Nee, aber dann hätte sie es doch von alleine erzählen können. Und dann, ich wollte eigentlich zu Jota Vater zurück, okay, weil der ja dann, und das war auch widerlich, dann liegt sie also in ihrer Matratze und denkt, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um mal richtig zu weinen, kurz gegen Ende, ja, und sagt, ich hatte eine, sie spricht, glaube ich, noch nicht mal das Wort, niemand spricht das Wort aus, niemand sagt Fehlgeburt, Felix, der augenscheinlich der erste Mensch auf der Welt ist, der ein Kind kriegt, jemals, kann auch das Wort nicht sagen, er sagt nur, sie hatte eine. Und Herr Jotta, wie der da reingrätscht und sagt, ist mir auch passiert. Ist mir genauso auch passiert. Und das komplett zu seinem Ding macht.
Ja,
und
ja,
das
ja
ist, also ich glaube, dass dem viel Scheiße passiert ist, aber er ist sich nicht zu fein, die Scheiße auch zu benutzen. Und das finde ich ganz widerlich.
Ja. Wie sehr, was ich mich gefragt habe, ist, wie sehr sind das Leute, die eigentlich so sind wie alle anderen und die nur in diesem, in dieser Privatfernsehwelt, in der die ja fast alle zu Hause sind, so, so merkwürdig werden? Oder sind die in dieser Privatfernsehwelt, weil die von vornherein schon so merkwürdig sind. Ich hatte das am, also später waren die alle so verrückt, dass ich das gar nicht mehr weiß, aber am Anfang gab es eine ganze Reihe so Momente, wo du gemerkt hast, wie sehr jeder da mit solchen Komplexen und so einer Unsicherheit reingeht und jeder an irgendeiner Stelle sowas sagte wie, ach, ich weiß aber gar nicht, das habe ich vielleicht blöd gemacht und hoffentlich mögen mich die Leute trotzdem und hier bin ich immer nur Zweiter geworden, ich würde so gerne mal, und das ging später ziemlich weg, aber so über die ersten Folgen dachte ich so, rennt vielleicht jeder Mensch da draußen mit so einem Päckchen durch die Welt, ja, auch dem das überhaupt nicht zudrängt.
Ja.
Fuck, ich bin, glaube ich, gar nicht so, wie die anderen meinen oder wie ich ja gerne wäre. Und
ich bin ganz fest überzeugt davon. Ich glaube wirklich, dass jeder eigentlich ein bisschen eine arme Wurst in sich hat. Hm. Und ich glaube, dass es wirklich, da, aber das stellt sich auch nicht in Frage, aus verschiedenen Gründen schwer ist, da zu sein. Und wenn es nur wegen zu wenig Essen, zu eng, zu langweilig und so. Ich glaube, dass wirklich irgendwann so ein bisschen Hüllen fallen. Und das in jedem im Grunde eine richtig arme Wurst ist. Ich meine, guck dir Doreen an. Ich konnte überhaupt nicht fassen, mit welcher Inbrunst die um die Aufmerksamkeit von dem unangenehmen, oder ich kenne den ja gar nicht, aber von dem Tobi bettelt. Also ich konnte teilweise gar nicht hinsehen, weil ich dachte, Doreen, so kriegt man keine Männer. Man soll ja auch keine Spielchen spielen und so. Aber glaub mir, wenn du dann da sitzt und sagst, ich hoffe schon, dass der Tobi das auch gesehen hat, dachte ich, oh Gott, der arme Tobi.
Das, aber das meine ich mit dieser merkwürdigen Professionalität. Die sitzen da und sind einerseits total reflektiert. Ich mache das jetzt, um den zurückzukriegen. Und gleichzeitig ist der völlige Kontrollverlust, weil das ja alles aus ihr rausbrudelt und das nicht irgendwie aufgesagt und geschauspielert ist. Das ist mir noch nie in einer Staffel so aufgefallen wie in dieser. Diese Mischung aus, ich mache das kalkuliert und gleichzeitig habe ich jede Kontrolle verloren.
Ja, wobei ich glaube, das war so ein privat kalkuliert. Ich glaube, dass sie eigentlich nur reingehen und dachte, ich zeig dir mal, dass ich ein bisschen was drauf habe. Ich glaube, sie hatte zu keinem Zeitpunkt vor, darüber zu sprechen.
Keine Ahnung,
und ich glaube, dann ist das so passiert. Die wird auch ordentlich Liebeskummer nochmal da gekriegt haben, wegen der vielen Zeit zum Nachdenken. Und als sie sich erstmal einmal geöffnet hat, dann war ja sowieso alles offen. Ich habe die ganze Zeit immer nur an das Kind gedacht und diesen Tobi. Ich habe die irgendwann auch gegoogelt, weil ich dachte, das kann der ja nicht wollen. Das kann ja niemand wollen. Auch wie devot und all das. Und jetzt hat sie ja wohl danach direkt einen Maulkorb, glaube ich, verpasst bekommen. Ich habe gestern nochmal gegoogelt.
Von wem?
Von wem auch immer. Von ihrem Management, vom Tobi, von ihrem Sohn, von ihren Eltern, von jedem auf der Welt. Weil da wurde sie nochmal gefragt, und was ist denn jetzt? Und meinte sie, naja, ich habe jetzt ein bisschen daraus gelernt, das sollte privat bleiben.
Ja.
Nachdem man aber schon Schuhgröße, Penisumfang und alles von diesem Tobi weiß, weißt du? Ich glaube, der wird ihr ordentlich gesagt haben, du, wenn du noch, wenn da noch einmal mein Name rauskommt. Aber das fand ich, glaube ich, fast am unangenehmsten, am ganzen Dschungel, diese Doreen-Tobi-Geschichte. Dieses Geweine und Gebette, das war so intim.
Ich habe den Namen von der Kuh vergessen, die tolle Stoffkuh.
Plüschimaus, keine Ahnung, weiß nicht.
Mit der die auch irgendwann redet.
Hottie,
wo ich mir so vorgenommen habe, ich habe mir wirklich so eine Notiz gemacht, wenn ich je in so eine Situation komme, ich nehme ein Stofftier mit, aber ich werde nicht mit ihm reden.
Ja, da, aber dann die Namen, ich glaube, die haben sich auch, nehmen sich einige Sachen vor da im Camp. Und dann, ich glaube, eigentlich würde ich dich gerne im Dschungel sehen.
Ja, das
würde nie passieren, aber ich würde es gerne sehen. Ich würde ein paar Sachen sogar, könnte ich mir vorstellen, dass ich schon wüsste, was passiert. Wollen wir noch, wir sind jetzt, glaube ich, die Max hat eben was gezeigt, dass wir jetzt ungefähr bei einer Stunde sind. Ich wollte, glaube ich, noch kurz über die Moderation reden.
Lass uns einmal noch schnell, wir haben über Evelyn jetzt noch fast gar nicht geredet.
Weil Evelyn
hat auch diese doppelten Ebenen. Evelyn ist einerseits wieder so rührend, weil sie so naiv ist und so dumm und gleichzeitig so harmlos und irgendwie gut meinend.
Ja.
Und dann gab es ja ganz viele Andeutungen, wo du merkst, wie sie das zelebriert und wie sie vor der Kamera, wie sie ewig lange da diese Interviews gibt und sich in Szene setzt.
Sehe ich ganz anders.
Und ich weiß nicht, wie viel davon sie auch einfach weiß, das funktioniert. Mm-mm. Sie ist so und das funktioniert.
Also ich möchte kurz sagen, dass ich sehr schnell sehr großer Fan war. Ich habe ohne Wenn und Aber, ja, liebe ich dich von ganzem Herzen. Zwischendurch hatte ich wirklich das Gefühl, wenn mein Hund ein Mensch wäre, wenn Penny ein Mensch wäre, dann wäre die so wie Evelyn. Auf so eine komplett weirde Art, niedlich, aber nicht ganz so helle. Und ich finde die nur gut, selbst in Momenten, wo sie dann da reinkam und diesen Backstreet Boys Song gesungen hat. Ne, da wollte, glaube ich, auch RTL dem Zuschauer klar machen, na, vielleicht spielt die auch nur damit. Ich glaube, der war langweilig. Die ist wie ein junges Hundekind.
Ja,
du kriegst, ich glaube, dass die all diese Sachen zu ihrer eigenen Unterhaltung gemacht hat. Da ist endlich ein Mensch, den du sehen kannst, nämlich ein Kameramann, die siehst du ja sonst nicht. Und ich glaube, diese Aufsager zumindest sind mit EB-Team oder wie das heißt.
Ja, ja, ja.
Die hatte einfach Lust, mal irgendjemand anders zu sehen und die wollte sich selber unterhalten. Ich glaube, dass die nie irgendwas gemacht hat, um so zu tun, als wenn ich bin so hart verliebt in die, mit welche Gutmütigkeit die hat und wie egal ihr diese Dummheit ist, die weiß das. Also, oder vielleicht, ich weiß gar nicht, ob die dumm ist oder ob die nur ein komplett nicht vorhandenes Allgemeinwissen hat. Aber die ist sich dann wirklich nicht zu schade zu fragen, wenn im Osten die Sonne aufgeht und im Westen die Sonne untergeht, was macht dann der Norden?
Ja.
In der Welt einer Siebenjährigen ist es eine sinnvolle Frage. Was passiert im Norden, im Süden? Ich möchte die adoptieren. Wenn das ginge, würde ich dir regelmäßig im Monat Geld senden, damit die sich was zu essen kaufen.
Aber ihr würdet dann auch so Gespräche führen. Ich fand das ja schon am Anfang toll, die Dynamik mit Domenico. Ich hätte gewettet, dass die Sex haben im Camp. Diese verliebten Blicke.
Die war zu verletzt dafür.
Ja, aber wie verliebt die sich 5-7 Folgen lang angeguckt haben, die beiden.
Domenico und dieser festgetackerte Schnurrbart direkt über den Augenbrauen.
Sag, aber du musst keine Angst haben. Du musst jetzt was sagen. Du musst keine Angst haben.
Warum nicht?
Nee, du musst ja sagen, ich habe auch keine Angst.
Ich habe auch keine Angst.
Nee, musst du auch nicht haben.
Nee, ich habe ja gar keine Angst.
Nein, ich sage ja, musst du nicht haben.
Ich habe kein Problem.
Ich muss keine. Also, ich wollte das nur einmal kurz zur Erinnerung. Das ist schon auch
erwähnt. Aber auch da war, nee, aber die war halt
da ist
auch
schon
so
die der Scheißtyp ist eher gar keine Frage.
Und sie ist aber auch schlau. Die ist in manchen Momenten so überraschend sozial und schlau. Zum Beispiel, als sie von Jotta in der Höhle so derbe aufs Maul bekommen hat. Mhm. Ich war wirklich auch kurz überfordert. Es gab so einen Moment, wo ich dachte, wow, das ist zu krass. Das ist zu heftig. Das ist zu körperlich. Die hat dir nichts getan, du bist zu viel gerade und du siehst ja ihrem Gesicht an, dass die total erschrocken ist, dass sie wirklich so ein ganz bisschen ängstlich ist, aber dennoch peilt, dass sie sich hier in einer Situation befindet, in der das Wohl der beiden Männer wichtiger ist, ein Schritt zu oder die Prüfung oder was auch immer. Aber sie
naja, oder wo es einfach schlau ist, als Frau an der Stelle die Klappe zu
oder
halten.
Oder das stimmt, und aber das sie ist ja nicht so, dass sie für immer die Klappe hält.
Ich muss jetzt kurz erklären, nicht, dass das klingt, dass ich meine, dass Frauen da die Klappe halten sollen. Aber in der Situation,
ist
in der Situation nicht zu eskalieren.
So ein bisschen Duckmäuschenmäßig, aber sie geht einfach einen Schritt zurück. Wahrscheinlich aus beiden Gründen, um jetzt nicht durchzudrehen, aber auch, weil sie denkt, ich glaube, das ist jetzt nicht der Moment, die sollen sich ja da vertragen und ist aber auch cool genug, um später nochmal hinzugehen und zu sagen, Entschuldigung, das war nicht so schön für mich.
Hatte ich auch großen Respekt.
Ja, und hat sie ein paar Mal gemacht übrigens, auch weil wir bei Domenico, also lass uns da gleich nochmal zurückkommen, auch zu den Moderationen, die dann danach kamen, aber auch bei Domenico hatte sie so ein paar Momente, wo er so meinte, ja, ich habe, das ist das Leben danach und sie meinte, ja, aber du hast auch ein Leben davor. Mhm. Für diesen Satz habe ich die gefeiert. Die ist, also vielleicht ist es so eine emotionale Intelligenz, die ist nicht blöd, die ist ein bisschen dümmlich.
Ja. Zwei Sachen ganz kurz. Ich mochte Laila, die ja, also was man, wenn man jetzt rein sagt, gib mir Unterhaltungswert, dann war die natürlich nicht so toll.
Mhm.
Ich habe sie geliebt, einfach für diese Szene, die es irgendwann gab am Lagerfeuer mit Doreen. Wo war es Doreen, die neben ihr so geweint hat und das alles erzählt hat? Und
sie so gestreichelt hat?
Genau, und sie saß nur daneben. Und im Gegensatz zu diesen ganzen Arschlochmännern, die ihr sofort irgendwelche Tipps, ich verstehe, ich weiß, wie die hat da gesessen, ich glaube, die hat kein Wort gesagt, hat die nur einen Arm
ganz
genommen.
Ganz wenig, aber
nur. Ja, oder so. Aber da hatte ich großen, großen Respekt zu sagen, okay, du
und
bist da
einfach.
Und was
macht RTL? Zoomen ran. Und ich fand, dass die sofort, weil die auch noch einen Sexwitz gemacht haben, sowas suggeriert haben, die will nur an dir rumfummeln.
Oh, das habe ich dann übersehen.
Also vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet, aber fand ich nämlich auch schön, dass ich dachte, auch angenehm. Nur so ganz leicht körperliche Nähe. Sie streichelt sie, glaube ich, mit der Hand so auf Hüfthöhe hinten.
Ja.
Und RTL zoomte dann so ran und macht.
Ja, das habe ich nicht
gesehen.
Ich
bin aber jetzt auch nicht mehr sicher. Okay. Aber ich hatte so das Gefühl, suggeriert ihr mir gerade, dass da gefummelt wird, weil das findet wirklich gerade nicht statt.
Ich wollte das auch deswegen sagen, weil das ist ja so weird, dass wir jetzt schon eine halbe Stunde darüber reden, wie sind die Leute und wie finden wir die so beurteilen. Und das ist ja das, was dann so faszinierend an diesem Ding ist. Und ich sträube mich aber so ein bisschen dagegen, das total zynisch zu sehen. Ich finde auch die heißgeliebte Anja Rützel macht das manchmal so diese Leute nur als so Unterhaltungsträger, Leute, die jetzt dafür da sind.
Vieh.
Ja, hm? Unterhaltungsvieh zu sehen. Und das möchte ich dann nicht. Da möchte ich dann, und deswegen fand ich auch ganz schön, dass leider zum Beispiel, die ist ja dann doch ein paar Runden noch weitergekommen, weil Leute offensichtlich auch gesehen haben, die ist jetzt, die unterhält uns nicht super, aber die ist vielleicht einfach ein netter Mensch, die sich da ganz, ganz angenehm sozial auch verhält in so einem Camp.
Ja,
und ich habe mich gefreut, dass Felix
heute gewundert habe. Ja, den fandst du niedlich, ne? Der ging mir so auf den Sack. Da hat die wunderbare Anja Rützel ja, glaube ich, tatsächlich auch gestern so ein Tweet zugeschrieben, ob es sein kann, dass es der erste Mann auf der Welt ist, der Vater wird. Was der für ein Gewese macht.
Aber was will ich das denn jetzt so einem 22-Jährigen sagen, der ja, na, das so ist der glücklich Punkt.
Das
ist?
Das, ja, aber der ist auch, der war auch so gespielt. Alle Herzen, die der in, irgendwo hingeworfen hat. Dauernd lag irgendwas aus Steinen auf dem Fußboden mit Love und Würmchen. Ich
wette, der hat einen blauen Fleck jetzt hier auf der Brust.
Weil er sich da mal raufklopft. Ja, oh, der ging mir so auf die Nüsse. Am Anfang war der mir noch egal und am Ende war der dann auch sehr kalkuliert.
Das war mir alles egal.
Ja, na, weil du den niedlich fandest. Das zählt ja, aber dann bist du ja nicht vernünftig.
Mit den Haaren, das ist alles schwierig. Aber
ja, die hat man doch kaum gesehen mit dem Düttchen.
Ja, auch so ein Düttchen ist schwierig.
Lass uns nochmal über die Moderation reden, weil du weißt ja, dass ich die eh immer kacke finde und die Prüfungen auch.
Ja.
Und ich habe eine Folge, da habe ich erst gemerkt, dass ich nämlich recht habe, eine Folge online nachglotzen müssen. Und Kinder, ist das ein Spaß, wenn man vorspulen kann. Du hast dann einfach 20 Minuten komprimierte Dschungelsachen. Aber jede Moderation, jede Vorschau, jede Prüfung wurde knallhart mit der Rechts-Links-Taste von mir 10 Sekunden immer weiter geskippt. Und das war toll. Ich mag's ja eh nicht. Ich finde, ich mag nicht, mit welcher Leidenschaftslosigkeit, vielleicht gespielt, die da reingehen, mit welcher Ödnis diese furchtbaren 80er-Jahres-Sketch-Witze vorgelesen werden. Nur 2/3 werden fehlerfrei vorgelesen. Die Betonung liegt auch auf vorgelesen. Sie muss ja noch nicht mal performt werden. Also selbst das Vorlesen ist also immer sehr holperig. Sie haben ja nichts zum Vorlesen. Das
ist ja jetzt nicht ein Teleprompter oder so.
Die haben ihre Karten und die lesen davon, weil die dauernd sich versprechen. Und ich fand die dieses Mal noch assiger. Also es gab so ein paar Momente, die wirklich irgendwie schlimme Alkoholikergeschichte von der Frau von Tommy Pieper. Und dann macht er da einen Riesenfass auf und du merkst, alter Falter, der will gar nicht nach Hause. Dem ist das furchtbar, der ist unglücklich, das muss ganz schlimm sein. Und die ballern tatsächlich diverse Alkoholikerwitze hinterher und die müssen nicht, denn die entscheiden sich ja manchmal sehr wohl dafür, einfühlsam zu sein und zu sagen, das ist tatsächlich eine blöde Geschichte. Ja. Haben die nicht gemacht, ich meine, Alkoholikertum ist so eine richtige Krankheit in dem Fall, du kannst ja daran sterben, unglücklich sein. Das ist
und die
furchtbar.
Ist nicht mal da, also diese ganze ja ohnehin heikle Argumentation, da begibt sich jemand selbst in eine Situation.
Wenn trifft er der Alkoholiker wäre,
auch dann.
Auch nicht schön, aber besser.
ja, einverstanden, sehe ich genauso.
Du hattest nochmal so Age-Shaming aufs Tablett gebracht, was vollkommen stimmt, so Age-Naked-Shaming.
Ja, einfach als, wie hieß sie denn jetzt?
Sibylle Rau und auch alle. Jeder, der da über 30 war, wurde anmoderiert mit, was Sie jetzt sehen, ist das Widerlichste, was wir je gesehen haben. Bitte gucken Sie nicht hin, verlassen Sie den Raum und dann siehst du irgendwie Sibylle Rausch duschen.
Ich habe dir ja früher, wenn wir darüber geredet haben, immer noch so ein bisschen Kontra gegeben und gesagt, nee, aber es ist doch lustig, ich mag die auch irgendwie immer noch und trotzdem hast du recht, Es ist das Schlimme, was du gerade erzählt hast. Es gab auch ein paar Folgen, die hatten wirklich in einer Komprimiertheit schlechte Wortspiele.
Ja, die versteht man teilweise gar nicht. Oder nee, es fehlt die Pointe.
Und die sind auch nicht gut.
Nein, das ist, was der Mickey Beisenherz beruflich macht.
Ich bin mir nicht sicher.
Ist doch egal, dann soll er kündigen, wenn er nicht in einen Topf geworfen
wird. Ich hatte auch ganz stark das Gefühl, diese Annahme-Dschungel ist auch wegen der tollen Moderationen so gut. Du hast es ja noch nie geglaubt. Nee. Ich glaube, eine Weile stimmte das, aber das ist vorbei.
Ja, das war vielleicht vor 13 Jahren auch ungewöhnlicher. Vielleicht hat man damals noch nicht so ausgeteilt. Aber
vielleicht
aber
haben die das auch einfach zu oft gemacht. Auch die Autoren und sowas haben das ja ganz oft gemacht.
Ja, das wirkt alles sehr wie 13. Staffel, welchen Gag kann man... Aber dann sollen die da einmal austauschen. Ja. Denn es gibt natürlich tolle Sachen, die man sagen könnte. Und man kann doch auf tolle Arten gemein sein, aber...
Und man kann auch viel weglassen. Ich glaube auch, dass es gar nicht darauf ankommt.
Oh. Ich war auch richtig sauer, um nochmal einmal zu Evelyn und Jotta zurückzukommen, weil die ja Evelyn danach ja nochmal in diesem Sprechzimmer sehr wohl und auch verwirrend schlau erklärte, warum sie das so erschreckt hat. Nämlich, weil sie das Gefühl hatte, der ist warm und der ist ein Freund. Und dann hat sie ja wirklich gesagt, dass sie ein bisschen Angst hatte. Aber sie hat es auch nicht übertrieben im Sinne von, es war wahnsinnig unsicher, sondern sie meinte nur, es war auch so ein bisschen ängstlich. Und ich saß da und das tat mir so leid, dass der das passiert und dass ihr Vertrauen so enttäuscht wird. Und ich war so stolz, dass sie das in so reflektierten Worten wiedergeben kann. Und dann sagen, dann ist tatsächlich direkt die Moderation danach, na, das ist ja ein Riesendrama. Ist wie Rosamunde Pilcher. Und man sagte, aber das ist ja wirklich so ein MeToo MeToo-Moment. Da wurde eine Frau irgendwie so ein bisschen belästigt und so ein bisschen untergebuttert. Und egal, wie schlimm man das findet, Fakt ist, die hat jetzt Angst wegen einem Typen, der dreimal so groß und dreimal so breit ist. Ich finde, entweder dann Klappe halten oder sagen, ja, war vielleicht wirklich nicht so gut oder direkt einen Witz über jemand anders. Aber das noch so runter zu Stiegen fand ich irgendwie assi.
Gar keinen Widerspruch, aber es ist natürlich auch der Zynismus von diesem ganzen Format. Also wir bringen diese Leute auch in solche Situationen. Ich habe das auch bei Sandra gedacht mit ihrer Fehlgeburtsgeschichte. Ja, da gibt's die eine Art, das zu erklären, das hat sie jetzt kalkuliert, kurz vor Schluss gesagt. Ich dachte, ich hatte dabei beim Gucken auch das Gefühl, oh Gott, die ist jetzt wirklich so durch, dass sie das erzählt.
Ja. Ja, ja.
Das kommt irgendwie erst nach 2 Wochen.
Ja,
ja, vielleicht, weil es ihre Freundin ihr gerade gesagt hat.
Aber
ich hatte aber auch da so ein schlechtes Gefühl von, ich habe das ja oft auch verteidigt über den Dschungel. Und das hat aber schon natürlich auch in der ganzen Anlage was furchtbar Zynisches. Und vielleicht ist es dann sogar falsch, jetzt nur die Moderation dafür zu beschimpfen, die genau das einfach nochmal explizit machen und sagen, natürlich ist das egal, natürlich ist das alles eine Vorlage für uns für Witze.
Ja, das ist ja eh so. Ich glaube ja grundsätzlich auch, dass man eigentlich über alles Witze machen kann. Das sieht nicht jeder so. Und ich finde, das kann man erstmal, solange man trotzdem weiß, was irgendwie gut und richtig und falsch und so ist. Das stimmt schon. Es macht jetzt auch keinen Sinn, sich da so moralisch komplett zu erheben. Ich war nur so ein bisschen traurig.
Man kann jedenfalls auch über das ganze Format, man kann die Erhebung auch über grundsätzlich.
Also man kann ja eh das Fass aufmachen. Natürlich sagen immer alle, weiß doch jeder, worauf er sich einlässt. Aber richtig wissen tut es natürlich niemand, weil niemand 2 Wochen lang nichts isst.
Ja.
Und so. Also ich glaube, dass wirklich die Hälfte mindestens von denen komplett erstaunt darüber ist im Nachhinein, was die da gemacht und gesagt haben. Und dass das wirklich die Psyche mit dir macht, wenn du nichts zu essen kriegst.
Ja.
Insofern hat man eigentlich auch eine Verantwortung denen gegenüber, gar nicht dafür zu sorgen, dass die in die Situation kommen, bla bla bla. Aber abschließend, wir sind jetzt glaube ich auch in der 80. Minute, schreibt der Max, bin ich trotzdem Fan gewesen von der Staffel. Ich hatte richtig Bock, es zu sehen. Es sind so viel aufregende Rummecker-Sachen passiert. Allein der Jotta hat mich so viel Schweiß und Kalorien gekostet. Was der alles gesagt hat, das ist, als wenn meine Freundin mich heiß macht und dann darf ich nicht ficken. Und sie denkt, ich möchte, dass du nie wieder ficken darfst. Niemanden. Ich war so voller Hass und Liebe gleichzeitig.
Ich habe mich kaputt gelacht, mich wirklich lauthalslachend auf dem Sofa rumgekegelt bei der Dschungelprüfung von Chris und Giselle.
Wo die in dem Bunker, in dem Krankenhaus waren.
Ja, oder und, was die ganze, und irgendwann versehentlich Chris ihr doch so eine gescheuert hat, weil einfach alles die Situation überwältigend war.
Toll, und deswegen war Chris auch gut, der beste Motivator.
Nein, ganz furchtbar, grauenhaft. Giselle haben wir noch gar nicht drüber geredet, gibt's auch die 2 Ebenen, dieses totale Scheitern und Versagen und andererseits, wo du denkst, die hat erkannt, die muss diese Dschungelprüfung gar nicht machen.
Ich fand Giselle toll, auch wie die...
Wie die
von dem Jota kaputt gecoacht wurde und noch nicht mal so getan hat, als wenn sie es gut findet.
Aber die war scheiße.
Bitte lass mich.
Ja, stimmt, aber die war auch scheiße. Zum Beispiel dadurch, weil sie sagte, ich habe hier sie und Chris, die beiden sagten, wir haben unsere Betten, wir tauschen jetzt.
Ja, okay, das war tatsächlich ein bisschen weird, aber in den Prüfungen und so, so what? Die hatte halt Schiss, da sich noch aufs Maul geben zu lassen, für muss man doch nicht.
Aber da gab es doch auch diese beiden Ebenen. Es gab auch diese Szenen, wo sie wirklich völlig überfordert aussah und wirklich panisch in so einer so einer eingesperrten Situation, was ich 100% nachvollziehen kann. Ach so, diese Seilbahn oben, wo sie mit Jotta hätte sein sollen. Ich glaube, das war echt, dass sie die totale Panik. Ich habe auch so Höhenangst, ich kann das nachvollziehen. Und gleichzeitig gab es so eine Ebene auch davon kalkuliert, halt von, ich halte hier mal den Finger ins Wasser von dem Mund und sage, ach nee, ich glaube, ich möchte auch nicht antreten.
Ich weiß nicht.
Ich fand's spannend.
Ich mochte genau das, was der Chris auch doof findet, dass man nicht mehr sagt, fürs Team mache ich alles, sondern dass man genau überlegt, kann ich das, ja oder nein? Wie wichtig ist es mir? Verhungert wird ja nicht. Es gibt ja trotzdem so ein Grundessen. Warum dann? Und vor allem spätestens, wenn du merkst, ich muss es die nächsten 3 Male machen.
Aber so eine schlechte Idee, dann ins Camp zurückzukommen. Wie viele Menschen schlechte Ideen haben.
Ja, aber dann ist ja auch unnötig.
Ich mache hier mal. Bis sind wir ja alle.
Wir könnten Stunden. Ja, und deswegen passieren uns solche Sachen. Ja. Und dann verletzt man immer Menschen, weil man unsicher ist.
Ja.
Das ist nicht schön.
Das tut mir leid.
Ja, da kannst du dich auch mal entschuldigen.
Ja, hab ich doch gerade.
Oh, das war aber schon schön. So, nächste Woche kommt Sandra. Und dann vergeben wir auch Hausaufgaben.
Jo.
Hoffentlich ist der Anrufbeantworter bis dahin prall gefüllt.
Ich sag mal, ich versuche mal die Nummer zu sagen, uneuphorisch, weil es ist ja jetzt nichts, worauf wir stolz sein können. Da haben wir uns nicht erarbeitet, die Nummer steht da an der Wand und 090 20 966 886. Sollen die Leute anrufen oder es lassen? Besser ist, wenn sie es nicht lassen.
Ja, wir haben noch so viel vor.
Oh ja.
Allein Marie Kondo. Ich will nur kurz anteasen, dass ich das über die Feiertage privat angefangen habe und sofort dachte, wow, ich muss sofort hier aufhören, das muss der Stefan sehen.
Ich dachte, du hättest sofort angefangen aufzuräumen, nee, aber bei dir gibt es ja nichts aufzuräumen.
Nein, ich dachte sofort, oh, das muss ich mir aufheben fürs Fernsehballett.
Bei dir stehen die Socken schon seit Jahren hochkant im Regal.
Der Stefan wird das finden, auf die eine oder andere Art.
Wir werden drüber reden.
Das kommt noch, wir wissen noch nicht wann, aber das wird alles schön.
Wir sehen uns.
Ich muss dringend pullern jetzt. Lass uns gehen. Tschüss.